seit zwei, drei Wochen vorbei. Die Diskussion, die sich jetzt angeschlossen haben, ist, ob die Amis zwar den Krieg gewonnen haben, aber ob sie auch den Frieden gewinnen können, das wird noch schwer in Frage gestellt. Also man beurteilt ungefähr das, was die Amis da unten machen, geschmäcklerisch, ob sie jetzt zum Beispiel eine gescheite Ordnung herstellen können, ob sie den marodierenden Mob in den Griff kriegen, ob sie das Chaos in den Griff kriegen und so weiter und so fort. Jedenfalls ist das ungefähr der Tenor der Berichte, die man hier im... Ist das immer noch zu lang?
Ja,
ein
bisschen mehr. Ich könnte doch nach vorne kommen.
Dann hat das Ganze... Ja, ist ja in Ordnung. Ich halte es halt länger an mich dran. Es ist halt ungewohnt, wenn man sich gleich dran hält. Also Diskussionen, die sich mehr oder weniger anteilsam mit den jetzt vorfindlichen Verhältnissen in dem Irak beschäftigen. An der Diskussion wollen wir uns nicht beteiligen, sondern wir haben uns heute Abend vorgenommen, nochmal auf einen grundsätzlichen Irrtum derer einzugehen, die vor dem Krieg und während des Krieges massenhaft auf die Straße gegangen sind, gegen diesen Krieg protestiert haben und jetzt, obwohl sie nicht mehr so massenhaft herumlaufen, mit der Befürchtung schwanger gehen, die Amerikaner könnten diesen Krieg an anderen Stellen, zum Beispiel in Richtung Syrien, in Richtung Iran oder auch in Nordkorea fortsetzen. Und wir wollen deshalb nochmal darauf eingehen, weil diese Protestbewegung immer mit der Parole angetreten ist, Frieden statt Krieg. Oder Krieg darf doch kein Mittel der Politik sein. Frieden ist doch eigentlich kein Mittel der Politik, das steht ja nicht gut an. Es gibt sogar eine große Frankfurter Zeitung, die Rundschaufen wirbt mit dem Slogan, wenn die Politik versagt, beginnt der Krieg. Das halten wir für einen ziemlichen Irrglauben aus Krieg und Frieden einen sehr grundsätzlichen Gegensatz zu machen. So ungefähr nach dem Motto, ja, wenn wir doch zugeben, oder wenn wir sagen, ja, Krieg ist ein Mittel der Politik, dann können wir eigentlich nichts mehr gegen die Politik einbringen. Nein, sie stellen sich lieber auf den Standpunkt, darf kein Mittel der Politik sein. Einerseits ist das sehr kontrafaktisch und albern, weil die Amis haben gerade vorgeführt, Krieg ist ein Mittel ihrer Politik, und zwar ein sehr ausgezeichnetes Mittel ihrer Politik. Die haben noch nicht einmal aus einer Notlage heraus gehandelt, sondern die haben gesagt, das ist jetzt das Mittel unserer Wahl im Nahen Osten, im Irak. Eine bestimmte Sache, auf die gehen wir dann später nochmal ein, durchzusetzen. Und das geht nur mit dem Mittel der Politik. Also mit dem Mittel des Krieges. Ja. Also gegen diesen Irrglauben, der aus dem Verhältnis von Frieden und Krieg, von Politik und Krieg, einen Gegensatz macht, gegen diesen Irrglauben, will ich am Anfang mal etwas dagegenhalten. Ich entferne mich jetzt auch von dem eigentlichen Anlass, Irakkrieg. Also ich bin mal eine ganze Weile lang weg von dieser besonderen Geschichte, die dort im Irak stattgefunden hat. Erzähle etwas über das Verhältnis von Gewalt, Politik und Krieg. Und in dem zweiten Teil wird mein Co., der Paul, nochmal auf die spezielle Leistung dieses Krieges dort im Irak eingehen. Erstes Argument, was ich zu bieten habe, ist Gewalt, also das ist jetzt meine Gegenbehauptung, gegen alle Leute, die diesen, an diesem Irrglauben bisher festgehalten haben. Die Gewalt ist der Ursprung aller gesellschaftlichen Verhältnisse nach innen wie nach außen, die wir so kennen. Staatlich verfasste Gesellschaften beruhen auf Gewalt. Irgendwie ist das auch jedem vertraut, bekannt. Ob es so richtig ernst genommen wird, habe ich meine Zweifel. Oft kriegt man sogar zu hören, und das hat sogar sein Gutes, weil die staatliche Gewalt, die staatliche Macht, ein Gewaltmonopol, sorgt auch für den inneren Frieden. Gleich da muss ich sagen, aufgepasst. Der innere Frieden, was ist denn das eigentlich für ein Zustand? Man kann schon ohne eine nähere Betrachtung der Interessen, die in so einer Gesellschaft sich umtun, erkennen, dass diese Interessen sich nicht besonders gut vertragen. Weil der Aufruf, geht friedlich miteinander um, der redet gar nicht darüber, dass irgendwie Leute einen gemeinsamen Zweck verfolgen wollen. Da wäre die Kennzeichnung, ja, die gehen friedlich miteinander um, so ungefähr das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Also, es gibt, wenn von innerem Frieden die Rede ist, zwischen den Leuten, die diesen Frieden halten sollen, ordentlich Gegensätze. Zweites Argument, wenn es sich dem Gewaltmonopol verdankt, dass die Frieden halten, dann weiß man auch schon zweitens, dass diese gegensätzlichen Interessen sich laufend an die Wäsche wollen. Dass die selber immerzu den Übergang haben, Übergang machen, andere Leute zu schädigen, bis dahin, dass sie in einem Kopf kürzer machen wollen. Drittes Argument an der Stelle. Wenn es eine Leistung des Gewaltmonopols ist, dass die Leute den Frieden halten, kann man dem entnehmen, dass die staatliche Macht allen Leuten, die ihr unterstellt sind, die Mittel, sich gegeneinander gewaltsam durchzusetzen, entzogen hat und alle Gewaltmittel bei sich konzentriert hat. Deshalb heißt diese Anstalt auch Gewalt Monopol. Also, eine staatliche Macht konzentriert alle Gewaltmittel bei sich und unterwirft dann alle Leute auf dem Territorium, auf das Territorium, auf das sich ihre Macht erstreckt, ihrem Machtbereich ihrer Befehlsgewalt. Also der innere Friede ist alles andere als ein gemütlicher Zustand. Die Monopolgewalt ist allgegenwärtig. Sie bezieht alles, was die Leute treiben, was sie tun, auf sich, beurteilt dieses Treiben danach, ob sie den von ihr vorgegebenen Regeln, Pflichten, Rechte, Nachkommen oder Nicht-Nachkommen, ist allgegenwärtig in Gestalt von Polizei, Justiz, Geheimdiensten. Also schaut ewig nach, was die Leute treiben, ob sie also das erste Gebot, nämlich sie unterstellen sich dieser übermächtigen Gewalt, und akzeptieren sie als die ganz grundsätzliche Bedingung ihrer eigenen Existenz, das wird an den Leuten laufend überprüft. Dann können sie nach den Vorgaben, die die Staatsmacht macht, untereinander, beziehungsweise sollen sie untereinander friedlich miteinander umgehen. Übrigens ist so ein innerer Friede auch leicht zu erschüttern. Also wenn sich Leute aufmachen, die sagen, so passt uns der Laden nicht, wir wehren uns dagegen. Wir nehmen dafür sogar, weil wir es hier mit einem Gewaltapparat zu tun haben, wir nehmen selber Waffen in die Hand, um unser Interesse durchzusetzen, dann ist dieses Gewaltmonopol auch in Gefahr. Ich erinnere mal an, wie die älteren Leute sich ja noch bekannt, 70er Jahre, da hat sich in Deutschland eine RAF aufgemacht, die gesagt hat, wir müssen den Laden ändern. Das waren nicht besonders viele Leute, aber es ist von den damals Regierenden, also den Exekutivorganen dieses deutschen Gewaltmonopols, sofort der innere Kriegszustand ausgerufen worden. Die haben gesagt, wenn wir diese Leute nicht knacken, ist das Gewaltmonopol verloren. Und die sind dann gnadenlos gegen diese Leute vorgegangen. Ein anderes Beispiel, wenn sich irgendwo, und das ist ja auch wohl jedem bekannt, Leute aufmachen, die sagen, auch von dieser Stadt, ein anderes Beispiel, wenn sich irgendwo, und das ist ja auch wohl jedem bekannt, Leute aufmachen, die sagen, von dieser Staatsgewalt möchte ich nicht mehr beherrscht werden, also die sogenannten Separatisten, ob man dann nach Spanien, nach Irland oder sonst wo kommt. Sofort wird die Frage aufgeworfen, halt, hier ist das Gewaltmonopol in Gefahr und diese Leute werden ganz blutig gekämpft. Also immer an solchen Situationen kehrt der Staat auch das heraus, was er ist, nämlich erstmal ein ganz nacktes Gewaltverhältnis gegenüber allen Leuten, die es zu seinen Untertanen zählt. Die Herstellung des Gewaltmonopols läuft natürlich entsprechend ebenfalls blutig ab. Also, das heißt ja, irgendein Verein setzt sich gegen alle möglichen anderen durch, indem es ihnen die Mittel ihrer Vorstellung Gewaltmittel entzieht. Also die Entstehung moderner Territorialstaaten war eine enorm blutige Angelegenheit. Das Gewaltmonopol nach innen heißt so viel wie, hier werden keine Ausnahmen zugelassen. Ich bin derjenige, der bestimmt und alle anderen haben sich diesen Befehl zu unterstellen. Das ist ein sehr maßloses Programm. Eine Schranke erfährt ein Gewaltmonopol, eine staatliche Macht, immer nur dann, wenn es nach außen geht. Dann trifft nämlich so eine Institution auf ihresgleichen, also auf ein anderes Gewaltmonopol. Dazu muss man sagen, auch das ist nicht einfach, hallo, grüß Gott, ach, noch ein Gewaltmonopol, wie schön. Sondern erst einmal ist das eine Sache von, das ist eine Schranke des eigenen Anspruchs, die Gewalt, die man hat, auszuweiten, sich weiteres Land, Leute untertan zu machen. Es ist also auch keine Schranke, die ein Staat einfach so hinnimmt, sondern eine Schranke, die der Staat hinnehmen muss, weil der andere nicht nur begrifflich von der gleichen Sorte ist, sondern sich auch schon die Mittel zugelegt hat, diesen Anspruch geltend zu machen, und zwar gegen Anfeindungen. Das Argument an der Stelle heißt, das Verhältnis von Staaten ist von Hause aus ein ganz negatives. Hier ein Gewaltmonopol mit dem Anspruch, sich alles untertan zu machen. Ja, und an der nächsten Ecke ein neues Gewaltmonopol, das mit dem gleichen Anspruch auftritt und den anderen erst einmal in dem Anspruch als die Schranke erfährt, das ist gemeint mit ein negatives Verhältnis, das Staaten von Hause aus erst einmal haben. Sie stehen sich gegenüber als Gewaltapparate und sie wissen von dem anderen, weil sie ja selber solche sind, Immer gucken Sie drauf, ob Sie sich nicht was unter den Nagel pressen können. Mal hier. Also das Phänomen, was ich damit angesprochen habe, ist, es gibt bis auf den heutigen Tag so etwas wie, jeder Staat verteidigt seine Grenzen. Warum tun die das eigentlich? Also wenn alle bloß verteidigen, das wäre ein absurder Zustand, das wäre lächerlich. Ja, irgendwie machen die das doch deshalb, weil ihre Macht von auswärts in Frage gestellt wird. Also da haben wir schon den ersten Punkt, warum Staaten gegeneinander sich aufrüsten, sich schützen, weil sie sich gegenseitig auch bedrohen. Der zweite Punkt ist, auf den ich hinweisen will. Ich habe jetzt noch gar nicht über eine besondere Staatsräson geredet. Ich habe noch gar nicht darüber geredet, was denn Staaten mit ihrem Gewaltmonopol anfangen. Also welche Regeln, welche Pflichten, welche Rechte sie ihren Leuten gegenüber vorstellen. Dazu will ich jetzt kommen. Ich will nur sagen, auch ohne diesen besonderen Inhalt weiß man schon, wenn sich ein staatliches Gebilde hinstellt und sagt, so, hier, das ist jetzt das, was bei mir gilt, dafür alles sich unterordnet, alles auf sich bezieht und nur eine Schranke nach außen hat, weil dort wieder so einer ist, der alles auf sich bezieht und in der Hinsicht schrankenlos ist, da ist schon der erste entscheidende Gegensatz von Gewalten gelegt. Der zweite Punkt geht also jetzt auf die besondere Staatsräson und da kann man sich ja heutzutage einfach machen, weil inzwischen seit ungefähr 10 bis 15 Jahren die Alternative im Weltgeschäft namens des Ostblocks der Sowjetunion abgedankt hat. Die wollten ja unbedingt die gleiche Staatsräson bei sich anführen, die es im Westen gab. Kann ich mich also beschränken auf diese, die es heutzutage weltweit gibt. Also wozu nutzen heutige Staaten die Gewalt, die sie bei sich monopolisiert haben? Ich denke, ich erzähle auch kein Geheimnis, das kennt erstmal jeder. Es geht um die Herrschaft des Privateigentums. Das ist das, was den Leuten erst einmal als das Mittel ihres Lebens verordnet wird. Auch das ist nichts Lustiges. Das heißt nämlich, dass dabei, ja, jeder darf Eigentum erwerben, aber wenn man etwas benutzen will, ob es jetzt ein Lebensmittel oder sonst was ist, wenn man was zu beißen haben will, man muss auch Eigentum erwerben. Ohne das ist der Zugang zu dem Mittel nicht gestattet. Eigentum ist also nichts Harmonisches. Eigentum bedeutet erst einmal, die Sachen sind bestimmten Personen zugeordnet, damit sind alle anderen von diesen Sachen ausgeschlossen. Es geht also um Exklusivität über Sachen und jetzt muss man dazu unbedingt sich klar machen, da geht es nicht bloß um diese und jene Lebensmittel. Es geht nicht einfach darum, wem gehört das Obst, wem gehört dies, wem gehört jenes, sondern Exklusivität, also dieses Prinzip, erstreckt sich auch auf die Reproduktionsmittel, die in einer Gesellschaft vorhanden sind. Also, wie kann man denn den Nachschub, wenn man denn mal die Lebensmittel aufgefressen hat, wie kann man denn dann den Nachschub herstellen? Also, die Produktionsmittel von Reichtum sind Privateigentum. Davon sind die Leute ausgeschlossen. Genauso wie von Grund und Boden, genauso wie von den Häusern. Und wo muss man dann Dach drauf verfahren? Das ist ja viel zu frei. Es regnet auch, braucht man was Trockenes. Also Häuser. Also auch das ist vom, im Prinzip untergeordnet Privateigentum. Also die ganze Sache heißt, die entscheidenden Mittel der Reproduktion einer Gesellschaft sind privatisiert in bestimmten Händen und alle anderen, die es gebrauchen könnten, sind davon ausgeschlossen. Jetzt ist das natürlich keine einfache Geschichte von, aha, alle sind ausgeschlossen und wie geht es dann weiter, sondern das hat insofern einen Nutzen an die ganze Angelegenheit, weil man darüber, dass man die Leute, die man erstmal in der ersten Hinsicht ausgeschlossen hat, auf dem Weg an dem Reichtum beteiligt, dass man sagt, ja klar, du kannst in dem Haus wohnen, du kannst die Produktionsmittel benutzen, aber nur dann, wenn du in den Dienst trittst, also eine Leistung ablieferst, dafür, dass du an diesem Reichtum beteiligt wirst. Also der Nutzen der Exklusivität liegt für denjenigen, der eben der Besitzer solcher Sachen ist, dafür, dass du an diesem Reichtum beteiligt wirst. Also der Nutzen der Exklusivität liegt für denjenigen, der eben der Besitzer solcher Sachen ist, dass er die anderen Leute in Dienst nehmen kann. Die ganze Sache wird abgewickelt, das Geld, weiß auch jeder. So, du willst bei mir wohnen, das kostet so und so viel. Du willst diese und jene Sache erwerben. Dafür musst du folgendes Geld bezahlen. Wo kriegst du es her? Ja, du kannst dich nützlich machen für diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen. Da kriegst du einen Lohn, dann hast du etwas, um dir was kaufen zu können. Dieses grundsätzliche Verhältnis, Ausschluss und darüber nützlich machen, in Dienst nehmen für fremdes Eigentum, auch das beruht auf Gewalt. Man muss die Leute ja, man muss ja erstmal den Zustand herstellen, dass alles exklusiv in bestimmten Händen konzentriert ist. Zweitens, man muss natürlich auch laufend Gewalt aufwenden, damit das so bleibt. Also, der Eigentumsschutz ist eine zentrale Aufgabe, dem sich das Gewaltmonopol zum Zweck gesetzt hat. Wer klaut, wird bestraft. Wer sich einfach etwas nimmt, ohne den Tribut an den anderen zu leisten, ohne in seinen Dienst zu treten, der hat sich gegen die elementare Regel, die mit dem Privateigentum gesetzt ist, vergangen und wird zum Objekt der Polizei, der Justiz und so weiter und so fort. Die Beziehungen, die zwischen den Leuten existieren, auf der Basis, sind natürlich, das ist schon angedeutet worden, eine Erpressungsverhältnis. Jeder versucht, jedem, weil er ist ja angewiesen darauf, sich in der Gesellschaft durchzuschlagen, möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist auch für sich, also das, was man eigentlich, so gehen sie friedlich miteinander um. Irgendwie gar nichts, wo man sagen kann, I find. Das ist besonders friedlich. Das ist auch eine absurde Kennzeichnung von dem, was sie tun. Klar, sie hauen sich nicht gleich die Köpfe ein, aber sie erpressen sich, wo es nur geht. Wenn Sie, wenn die Leute, sich diesen Schuh anziehen, und das haben sie ja getan, also alle dem Zweck nachgehen, Geld zu verdienen, machen sie sich auch noch verdient um einen ganz wichtigen, wenn nicht gar den entscheidenden Staatszweck. Hier besteht nämlich darin, Geldvermehrung in seiner abstrakten Form, Geldvermehrung überhaupt zu betreiben. Denn wenn das gelingt, wenn sich jeder darum bemüht, Geld zu verdienen, und zwar immer mehr Geld, weil das Zugangsmittel zum Reichtum ist, dann tragen sie dazu bei, dass sie überhaupt das Geld vermehren, von dem sich der Staat dann seinen Teil abzwackt. Je mehr dieser Zweck gelingt, also je mehr Geldvermehrung in der Gesellschaft stattfindet, umso günstiger für den Staat. Sein Steueraufkommen wächst, er kann sich verschulden, je mehr das Steueraufkommen wächst und so weiter und so fort, kann sich dann die entscheidenden Machtmittel zulegen, die er haben will, um seiner eigenen Gesellschaft dann aber auch auswärts klar zu machen, worauf er eigentlich Wert legt, bei wie wird die Gesellschaft gestaltet, wie geht es bei der Ökonomie weiter und so. Ähnliches. Also, umso erfolgreicher die Geldvermehrung, die Kapitalvermehrung in einem Land gelingt, umso erfolgreicher die Macht, die auf dieser Geld- und Kapitalvermehrung beruht. Deshalb tut ein Staat auch alles dafür, dass dieses ordentlich gelingt. Also, er richtet politisch alle, also das, was in seiner Macht steht, alle Bedingungen dafür her, dass diese Reichtumsvermehrung in Geldform, in Kapitalform klappt. Und auch da entdeckt der Staat auf einmal eine Schranke für die Herstellung dieser Bedingungen. Und diese Schranke liegt wieder auswärts. Er stellt nämlich fest, dass die Potenzen die Bedingungen für das Kapitalwachstum, für die Vermehrung des Reichtums in Geldform einzurichten, bloß so weit reichen wie seine eigene Macht. Dass sie also genau an der Grenze aufhört, wo ein neues Gewaltmonopol beginnt. Da kann er die Bedingungen eben gar nicht so setzen. Er ist also in dem Sinn durch sich selber beschränkt, durch die Macht, die eben nur so weit reicht, oder wird eben, andersrum gesagt, dadurch, dass er an seiner Grenze auf solche trifft, die von sich aus die Bedingungen des Wachstums für sich natürlich, für sich selber setzen können. Wie gehen die Staaten jetzt mit dieser Schranke um? Ich mache nur einen ganz kleinen Hinweis für geschichtlich bewanderte Leute. Es hat ein Zeitalter gegeben, das hieß mal Zeitalter des Imperialismus. Damit hat man so ungefähr die Zeiten bezeichnen wollen zwischen 1850 und dem Ersten Weltkrieg und vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Da haben die damals erfolgreichen kapitalistischen Nationen sich so betätigt, dass sie den ganzen Globus als Material begriffen haben, wo sie zugreifen können. Also überall da, wo eben nicht gerade ein mächtiger Staat entgegenstand, das haben sie einfach einkassiert. Sie haben Kolonien gegründet. Also sie haben sich selber den Zugriff gesichert auf diese Ländereien, auf die Leute dort, auf die Bodenschätze, um dort selber ihre politischen Bedingungen zu setzen und das dann entsprechend dem eben Gesagten auszunutzen. Das Verhältnis zwischen diesen Nationen ist dann natürlich auch auf diesem Gebiet wiederum entsprechend knackig, blutig, kriegerisch verlaufen. Also die haben sich bis aufs Messer bekämpft um diese Kolonien. Auch hier in dem Zweck, wir wollen uns exklusive Zugriffsrechte sichern, ist der Charakter des Gewaltapparates stark offen zutage getreten. Gut, ich will das nicht vertiefen, diese Affäre mit dem Kolonialismus, sondern mal einen Blick drauf werfen, wie schaut denn das eigentlich heute aus? Natürlich schaut es anders aus. Sie gehen mit dem Problem, mit der Schranke anders um. Man kann auch sagen, da haben sich die Staaten allmählich geläutert. Sie haben den Weg eingeschlagen zu sagen, ja, wenn ich nicht mehr, oder wenn ich in dem anderen Staat eine Schranke finde, erstmal, weil er ein solcher ist, wie gehe ich damit um? Einfach beiseite räumen will ich nicht, kann ich vielleicht auch gar nicht. Also, versuche ich doch mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Also, ich sage zu dem anderen Staat, dann will ich ins Geschäft kommen. Ich erkenne dich als die Gewalt, die bei dir das, also die das Sagen hat, an. Und kannst du mir da nicht die Bedingungen einräumen, die es meinen Geschäftsleuten zum Beispiel ermöglicht, bei dir was zu verdienen, Bodenschätze abzubauen, was zu verkaufen, also auch die Märkte, die du zu bieten hast, Zutritt zu gewähren. Im Gegenzug biete ich dir dasselbe bei mir an. Also, man nimmt zu dem Staat, der im Ausgangspunkt, wie wir eben gesagt haben, in einem negativen Verhältnis zum eigenen Staat steht, man nimmt zudem durchaus ein positives Verhältnis ein und will die Schranke, die der andere darstellt, ungeschrieben machen. Dann erkennt man eben an, dass das, was man von den auswärtigen Nationen will, von deren Genehmigung abhängig ist. Wenn es dann zustande kommt, dann gewähren sich also die Staaten eine wechselseitige Benutzung im grenzüberschreitenden Geschäft, im grenzüberschreitenden Verkehr. Nur auch da ist zu diesem friedlichen Verhältnis zwischen den Nationen Folgendes anzumerken. Sie gehen dieses Verhältnis ja nur ein, weil sie die andere Seite für sich ausnutzen wollen. Das heißt, die Anerkennung der anderen Nationen ist auch im ersten Schritt daran gebunden, dass das Ausnutzen der fremden Nation, seines Volkes, seiner sonstigen Ressourcen, dass das auch gelingt. Also die Anerkennung fremder Souveränitäten ist eine bedingte Angelegenheit. Die Anerkennung ist abhängig von dem Nutzen, den man aus dem fremden Souverän ziehen kann. Auch hier kann man sagen, ja, wenn das so ist, dann droht jederzeit der Rückfall in das negative Verhältnis, wie ich es am Anfang gekennzeichnet habe, oder auch in das nackte Gewaltverhältnis zwischen den Staaten. Wenn der Nutzen sich gar nicht einstellt, wenn man gar feststellt, der hat bei mir so und so viel abgeräumt, ja, was ist bei mir? Was hat sich denn bei mir angesammelt? Hat sich denn die Sache gelohnt? Nein, hat sich nicht gelohnt. Ja, dann ist auch schnell der Punkt erreicht, wo sich die Nation die Frage stellt, ja, diese Anerkennung der anderen Nation in diesem Wechselverhältnis, das hat es doch gar nicht gebracht. Ist vielleicht auch gar nicht bei der einfachen Möglichkeit zu diesem, ich nenne das mal, Rückfall in das nackte Gewaltverhältnis zwischen den Staaten. Es gibt auch eine Notwendigkeit dafür. Und die liegt einfach darin, dass es in diesem Verkehr zwischen den Staaten keine, ich drücke es mal ironisch aus, keine Gerechtigkeit gibt. Also ein internationaler Handel, bei dem alle Staaten gleichmäßig gewinnen, ist eine vielleicht gern geglaubte, aber keine richtige Vorstellung über das, was da stattfindet. Ich mache es mir jetzt an der Stelle insofern einfach, ich verweise einfach auf das Resultat des weltweiten friedlichen Verkehrs der Staaten untereinander. Da gibt es die sogenannten Exportweltmeister. Deutschland gehört dazu. Die verkaufen alle ihre schönen Sachen weit über die Welt. Das kann man ja immer sagen, oder die können sich in anderen Nationen so hinstellen und sagen, ja, fein, dann haben wir halt deutsche Kühlschränke, deutsche Autos, deutsche Transrapids und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt all die nützlichen Sachen. Außerdem die Geschäftsleute, die das vermittelt haben, wo auch immer die Autohändler dann weltweit sitzen, die haben ja auch ihr Geschäft gemacht. Aber das erste Mal heißt ja die Bilanz, ja, dafür haben diese anderen Länder auch ihren Reichtum, also das, was sie, wo, das Geld, über das sie verfügen, haben sie dafür hingeben müssen. Das würde erst einmal in Deutschland und bei den dortigen Geschäftsleuten gut geschrieben. Und das ist ja auch der Punkt, um den es bei diesem internationalen Handel, genau wie in der internen Angelegenheit, also in der internen Ökonomie ankommt. Da geht es ja gar nicht drum, haben jetzt alle Leute Autos, haben sie alle Kühlschränke. Nein, es geht darum, welches Geld kann damit verdient werden. Und dabei hat sich herausgestellt, in diesem internationalen Verkehr, es sind gerade mal 3 bis 4, vielleicht 5 Gelder übrig geblieben sind, wo man allen Ernstes sagen kann, das ist ein Geld, was auch was taugt. Wo man sich also überall auch was verkaufen kann. Also ich rede über den Dollar, ich rede über den Euro, den japanischen Yen, das britische Pfund vielleicht noch. Und ansonsten, alle anderen Währungen sind mehr oder weniger Unterabteilung dieser Hauptwährungen. Sie sind überhaupt damit beschäftigt, also diese Staaten sind damit befasst, das Mittel, also das Geld, was, über das sie hoheitlich verfügen, überhaupt in dem Status zu halten, dass es noch ein Geschäftsmittel ist. Das sprechen die Bilanzen, die die Staaten haben. Bände. Bei den einen akkumulieren sich über die Handels- und Zahlungsbilanzen akkumulieren sich lauter Gläubiger-Titel, also lauter Schuldtitel, wo man der Gläubiger ist gegenüber anderen Nationen, wo man schon Anweisungen in der Hand hält auf den zukünftigen Reichtum, der dort produziert wird. Auf der anderen Seite akkumulieren sich die Schulden in einer ganz anderen Richtung. Da sind die Bilanzen negativ. Man saldiert unter dem Strich, ja, es ist viel mehr Reichtum weggeflossen, als ich umgekehrt eingenommen habe. Und an der Stelle, wenn also diese Bilanzen gezogen werden, tritt diese Frage wirklich, die ich eben schon erwähnt habe, immer wieder auf den Plan. Ja, dann haben uns doch diese friedlichen Ausnutzungsverhältnisse, diese wechselseitigen Benutzungsverhältnisse, haben uns viel mehr geschadet als genutzt. Also ist auch die Frage angesagt, wie soll ich denn mit dieser Bilanz umgehen? So kann es eigentlich nicht weitergehen. Wenn ich als Nation immer ärmer werde, der, mit dem ich Handel treibe, wird immer reicher und hat schon quasi die Titel in der Hand, mit denen er quasi das, was wir in den nächsten 20 Jahren überhaupt zu Wege bringen, schon wieder einkassieren kann. Also über den friedlichen Verkehr zwischen den Nationen reißt eine Einseitigkeit in der wechselseitigen Benutzung auf. Ärmere Nationen haben dann auch allen Grund, diese Geschichte, diesen friedlichen Verkehr zu kündigen, sich dem zu entziehen. Also zu sagen, nein, ich mache Schluss. Aber nicht nur die haben einen Grund, aus dieser Sache einen, sagen wir mal, kriegerischen Anlass zu machen, auch die anderen, die Gewinner. Die haben natürlich viel zu verteidigen. Die sagen, nein, das hat gefälligst weiterzugehen und du hast dich trotz deiner Bilanzen, die für dich zum Schaden ausgegangen sind, weiterhin diesen friedlichen Verkehr zu stellen. Der dritte Punkt, den ich erwähnen will, sind eigentlich die zwischenstaatlichen Verkehrsformen im Frieden. Wenn die Staaten sich anerkennen, wenn die dann sich zur wechselseitigen Benutzung entschließen, die jeweiligen Geschäftsleute aufeinander lossetzen, dann schließen sie Verträge. Vielleicht eine ganz kurze Erinnerung, was ist eigentlich ein Vertrag? Hat ja auch jeder schon mal einen abgeschlossen. Ein Argument an der Stelle, mein Hinweis soll heißen, soll sein, nur entgegengesetzte Willen schließen Verträge. Auch hier nochmal, wenn man sich über irgendetwas einig ist, wenn man einen gemeinsamen Zweck verfolgt, dann macht man das halt, dann braucht man keinen Vertrag dafür. Ein Vertrag kommt immer nur dann zustande, wenn im Ausgangspunkt die Interessen und die dahinterstehenden Willen in einem Gegensatz sind, sie aber aufeinander angewiesen sind und sagen, gut, in dem einen Punkt, da können wir uns einigen. Und dann kommt es aber auch darauf an, wenn ich von dem anderen was brauche, ja, dann will ich ihn aber auch darauf verpflichten, dass er mir diese Leistung erbringt. Der andere geht natürlich nur darauf ein, weil ich mich selber zu etwas verpflichtet. Also da könnt ihr jedes Beispiel, was ihr im Kopf habt, überprüfen, ob das darauf passt. Meistens geht es um, dies und jenes soll hergegeben werden, also steht dafür Geld an. Umgekehrt, was du willst, Geld, ja, dann liefer deine Arbeit an mir ab. Das sind Inhalt von Verträgen. Und verpflichtet sich gegenseitig gegenüber dem anderen darauf, Leistungen zu erbringen. Es ist natürlich klar, jeder hat erst einmal Schalt drauf, den anderen in die Pflicht zu nehmen, dessen Leistung wieder haben. Das Dumme ist nur, man muss sich auch selber von dem in die Pflicht nehmen lassen. Einerseits kann man sagen, ja klar, den Vertrag schließen, das ist recht einfach. Aber dann geht's ja los. Jetzt verlangt er von mir ja die Pflichten, die ich einräumen musste, notgedrungen, verlangt er auch an. Schon ist der Hinhack in Gang. Argument an der Stelle, was hier entscheidend ist, die Haltbarkeit eines solchen friedlichen Umgangs miteinander. Man einigt sich wechselseitig auf Pflichten. Die Haltbarkeit liegt nicht bei den Leuten, liegt nicht darin, dass sie unwillend sind, sondern die Haltbarkeit garantiert eine dritte Macht, neben ihnen der Staat. Der achtet darauf, dass das, wenn sie sich mal geeinigt haben, sie das auch gefälligst einzuhalten haben. Also die Zivilgerichte sind zu nichts anderem eingerichtet, als zu schauen, auf was habt ihr euch denn geeinigt, was sind die wechselseitigen Verpflichtungen, nehmen die in Ordnung, bitte schön, haltet sie auch ein. Da wird also das Prinzip, die Methode des Vertrags, wird gegen die Leute gewandt. Ob sie das noch wollen, was sie mal vereinbart haben, ob sie das können, was sie vereinbart haben, scheißegal. Sie haben sich willentlich zu einer Leistung verpflichtet, die sie dem anderen erbringen müssen. Also wird ihnen klar gemacht über das Recht, und über die Gewalt, die hinter dem Recht steht, die überhaupt dieses Recht in die Welt gesetzt hat, da kommst du nicht raus. Also der Staat, die Rechtsgewalt, ist die Garantiemacht des Vertragswesens. Also macht euch nichts vor, wenn ihr einen Vertrag schließt, seid ihr nicht zu zweit, sondern mindestens zu dritt. Der Staat ist immer dabei. Er ist das, was man sagen kann, der gute Geist des Vertrags, der nämlich das immer geltend macht, ob man das noch will, kann oder nicht. Wie sieht das jetzt nach außen aus? Staaten schließen Verträge. Wo ist der Dritte? Also, in dem Verhältnis gibt es das nicht. Dass nochmal neben den vertragsschließenden Staaten eine dritte Macht existiert, die dann sagen kann, übrigens, jeder, das war der Vertrag, das ist der Inhalt, also bitteschön, haltet euch dran. Also das fehlt in dem Verhältnis. Insofern sind diese Verträge auch anders. Ja, die einigen sich wechselseitig auf nicht, ja, wenn du bei mir das und das willst, folgenden Markt, folgendes Geschäft machen willst, dann will ich, dass du mir diese und jene Sphäre bei dir öffnest. Darüber kann man sich ja einigen. Aber diese Einigung, die hängt völlig vom Willen derer ab, die ihn geschlossen haben. Die halten sich also auch nur dran, solange sie sich davon etwas versprechen und keine 5 Minuten länger. Deshalb ist aber das Vertragswesen zwischen den Staaten nicht bloß ein bloßer Schein oder ein Zirkus, etwas, was sie sich auch leicht widersparen können. Nein, das ist genau die Form, in der sich die Staaten erst einmal auf die wechselseitige Nutzung zwischen sich festlegen, Und für die Staaten ist das so gut wie, also die, erstens der Vertragsabschluss, zweitens, dass sich die anderen daran halten, ist quasi der Gradmesser, das Indiz dafür, wie es um die wechselseitige Anerkennung steht. Aha, der hält sich an den Vertrag. Der hält sich nicht an, als er sagt, hey, die Hoheit hier hat, ich habe ihm doch was erlaubt, was ist denn da los? Der stellt mich ja in Frage. Der will aus dem Vertrag aussteigen. Und die Staaten haben ja auch laufend Gründe, aus dem auszusteigen oder sie zu ändern. Also, jeder Vertrag, der zwischen den Staaten geschlossen wird, wird laufend gemessen an dem Nutzen, der aus diesem Vertrag erwächst. Wird ewig daran gemessen, und deshalb gibt es auf beiden Seiten der vertragsschließenden Parteien, auf der Seite derer, für die sich der Vertrag wunderbar entwickelt hat, ich verweise nochmal auf das eben schon vorgekommene Argument zurück, über die Sieger und Verlierer. Also beide Seiten haben ein Interesse dran oder entwickeln automatisch das Interesse, einen Vertrag zu ändern oder gar zu kündigen. Für die Verlierer ist die Sache offensichtlich. Es liegt auch daran, warum die sowas kündigen oder ändern wollen. Bei den Verlierern, bei den Siegern, wie schaut es da aus? Ja, die fragen sich doch glatt, wenn das so gelaufen ist, habe ich dann nicht in dem Vertrag den anderen vielleicht viel zu viel Zugeständnisse gemacht? Ist das überhaupt noch nötig in der wechselseitigen Beziehung, dem diese Angebote zu machen? Was sich daran anschließt, ist, welche Mittel haben die denn in der Hand, um solche Verträge dann zu ändern. Weil sie irgendwo einklagen können, sie werden. Ja, einerseits Angebote machen. Also bei den Nationen, wo es nicht so gut gelaufen ist, die also eine Änderung wollen, bei denen ist es in der Regel so, sie müssen ein neues Angebot machen, um bessere Konditionen auszuhandeln. Auf der anderen Seite, ja, diejenigen, die sagen, naja, also diesen, der ist gut gelaufen, den können wir eigentlich noch besser gestalten, den Vertrag. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Zugeständnisse zu machen. Die können natürlich schon die eingerissenen Abhängigkeitsverhältnisse, ich habe eben mal erwähnt, wo sich Schuldtitel anhäufen im Sinne von Zugriff auf die fremde Nation. Man ist Gläubiger an der. Diese Abhängigkeitsverhältnisse kann man natürlich dann auch ausnutzen und sagen, tja, überleg dir mal, was passiert, wenn du mit mir nicht mehr ins Geschäft kommst. Dann schaust du aber ganz alt aus. Dann kannst du noch nicht einmal den 50er verdienen, den du bisher verdient hast. Also, halte dich dran, streck dich nach der Decke, damit du mit mir überhaupt im Geschäft bleibst. Inzwischen gibt es im internationalen ethischen Verkehr der Nationen Institutionen, in denen die von mir angedeuteten und beschriebenen Konflikte und Streitfälle international behandelt werden. Das sind Institutionen, die gelten insgesamt als mehr freie Sache. Die WTO, der IWF und solche Institutionen. Aber mein Hinweis ist, auch das ist keine Absage an die Gewalt. In den Institutionen sind Regeln ausgemacht, sind Methoden aufgeschrieben, wie die einzelnen Nationen sich gegenseitig erpressen. Also was sie gegeneinander ins Feld führen dürfen, wenn sie mit irgendeiner Sache nicht zufrieden sind. Also was weiß ich, schaut euch diese Streits an. Die einen sagen, ja, das haben die doch bei mir so viel von dem Zeug verkauft, meine eigene Industrie geht den Bach runter. Dagegen will ich mich schützen. Also beantragen sie einen Schutzzoll. Und dann wird gemeinsam beraten, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich bedeutet, dann wird gemeinsam beraten, ob dieser Staat dieses Mittel seiner Hoheit, seines Schutzes in Anschlag nehmen kann und darf. Dann sagen die anderen, ja, probier's doch. Dann müssen wir aber Folgendes bei dir oder umgekehrt bei den Zöllen errichten. Ich muss dir dann folgende Lizenz entziehen von dem, was du bei mir gemacht hast und so weiter. Also in diesen Institutionen bringen die einzelnen Nationen immer schon ihre ökonomische Macht ins Spiel, um sich gegenseitig zu neuen Zugeständnissen zu erpressen, um Wünsche auf Änderungen abzuschmettern. Also ein schöner Reigen wechselseitiger Erpressung, wo natürlich auch klar ist, wer sich dabei durchsetzt. Also die Amerikaner, die können sich locker hinstellen und sagen, ja, wenn wir in der WTO, wenn die anderen Nationen herkommen und sagen, das und das passt uns nicht, das wollen wir jetzt anders haben, und es sogar dann zustande kommt, weil diese Institution ja dann erst einmal eine ist, in der diese ganzen Nationen mehr oder weniger mit gleicher Stimme sitzen, dann stellen sich die anderen so dazu und sagen, ja, beschließt es halt. Aber wenn ihr dreimal irgendwas beschließt, was gegen unsere Interessen ausgeht, dann treten wir einfach aus dem Wagen aus. Das juckt uns dann nicht mehr. Und da ist die Frage, wer hat sich eigentlich blamiert? Die Amerikaner oder diese schöne weltweite Institution? Ich denke mal, die dort versammeln, die werden sich schwer überlegen, ob sie dann wirklich dreimal gegen die Amerikaner entscheiden. Weil, wenn die Amerikaner austreten, ist ihnen der Zugang zu dem größten kapitalistischen Markt, auf dem sich etwas verdienen lässt, versperrt. Also mein Argument heißt, die Mechanismen der Konfliktlösung sind nichts anderes als Regeln zum Einsatz und zum Ausprobieren der Erpressungsmittel, die die Nationen haben. Der letzte Punkt, auf den ich hinweisen will, besteht im Folgenden. Die Herstellung dieses weltweiten Verkehrs, die Einrichtung einer wechselseitigen Be- und Ausnutzung zwischen den Nationen. Ich sage es jetzt erst einmal vorsichtig, wird immer begleitet davon, dass die Nationen auch auf dem Feld der Waffen sich eine Konkurrenz liefern. Also wir in den schönsten Kriegen lässt keine Nation davon ab, Waffen zu produzieren, sich zu rüsten. Das Argument heißt, die werden wohl einen guten Grund dazu haben. Angesichts der Benutzungs- und Ausnutzungsverhältnisse, die es gibt, sind die Waffen die beste Versicherung dafür, entweder missliebige Sachen zu korrigieren oder, wenn es gut gelaufen ist, anderen, die vielleicht aussteigen wollen, die Keule zu zeigen. Übrigens, das ist mein Ausweis von Macht. Willst du dich wirklich mit dieser Macht angeben? Willst du wirklich aus diesen eingerichteten Be- und Ausnutzungsverhältnissen, selbst wenn es für dich schlecht gelaufen ist, aussteigen? Insofern konkurrieren die Staaten mit ihrer Rüstung gegeneinander. Sie messen sich darüber aneinander und sie gucken immer genau nach bei den anderen. Welche Waffen legt er sich denn gerade zu? Was hat er denn mit denen eigentlich vor? Wie will er mich damit bedrohen? Will er aus diesem friedlichen Verkehr, der doch für mich so ausgesprochen vorteilhaft läuft, eventuell aussteigen? Und dann ist man ganz nah bei dem Punkt, der dann zum wirklichen Grund eines Krieges wird. Ja, da rüstet einer auf mit, ich nenne mal jetzt dieses böse Wort, Massenvernichtungswaffen. Ja, wozu braucht er die? Der hat bloß Öl. Der hat bloß ein paar Leute bei sich rumspringen, die noch gar nicht groß was hermachen. Also ein Ölstaat und eine Regierung rumbauen. Wozu brauchen die Massenvernichtungswaffen? Die Frage liegt dann auf dem Tisch. Also kann er, so ist die Schlussfolgerung dann, kann er nur in Anführungszeichen was Böses vorhaben, der will aus seiner Rolle, die er jetzt in diesem eingerichteten Zinnober hat, daraus will er aussteigen. Das gehört sich nicht, ihm gehören auch die Mittel nicht. Und schon hat man einen triftigen Kriegsgrund. Nun kann man sogar noch dahingehend verlängern, dass man sagt, aha, hier sind Nationen, die haben vor, zwar aus den bescheidenen Mitteln, die sie ökonomisch beieinander haben, aber immerhin aus diesen Mitteln wollen sie eine neue Machtquelle machen, eine neue Qualität ihrer Bewaffnung. Und dann ist man gleich schon bei dem Punkt und sagt, ja, der versucht, sich die Mittel zuzulegen, Machtmittel, mit denen er dann mehr hermachen kann, mit denen er die Konkurrenz neu gestalten will. Also ist auch der Übergang dazu, die muss man ihm wegnehmen, und der Übergang dazu, man muss den Typen beseitigen, der sich das überhaupt geschaffen will, auch noch. Also auch der Zustand des Friedens, der ja immer zu von allen Kritikern des Krieges beschworen wird. Also dieser Zustand ist erstens von seinem Inhalt her alles andere als gewaltfrei und lustig. Und die Mittel für den Krieg, die werden sich immer in Kriegen zugelegt, und zwar um den eigenen Erfolg der in den Frieden erzielt wird, festzumachen, festzuklopfen, dass sich die anderen Staaten, die sich ausgenutzt fühlen, die sagen, ja, hier ist doch eigentlich gar nicht unser wirklicher Wert berücksichtigt. Also für die Fälle ist der Einsatz dieser Waffen auch immer im Programm, das der Frieden ist, vorgesehen. Also soweit mal dieser Teil. Es war, wie gesagt, ein bisschen weg vom Irakkrieg, allgemeines über das Verhältnis von Staat, Ökonomie und Krieg und wie das zusammengehört. Und ich mache jetzt an der Stelle mal Schluss.
Wir können ja so verfahren. Ich mache jetzt einige sehr knappe Themen zu dem Irakkrieg und das, was die anderen Länder damit auf der Welt oder durchgefochten haben, und ich will dann in die Diskussion einsteigen können. Und an das, was jetzt vorgetragen worden ist, über das prinzipielle Verhältnis der Staaten zueinander und die Rolle der Gewalt, das, was am Irakkrieg und den Amerikanern durchgefochten wird, kann in die Diskussion einfach entwickeln. Also im letzten Teil des Beitrags vorher ist ja schon angedeutet worden, dass die Wirksamkeit der Konkurrenz, der Waffen der Konkurrenz, darauf beruht, was an die Konkurrenz der Waffen am Staat zu bieten hat. Und dass die Gutachten dessen, was dem Staat zulegt, der Grund ist, die Gewaltfrage an ihn zu stellen. Die Amerikaner haben in diesem Irakkrieg, den wir jetzt durchgezogen haben, in der vorbildlichen Weise, wie es bis überall anerkannt wird, gleich ein neues Prinzip in die Welt gesetzt, nach der sich die Welt in jetzt erordnen wird. Die ganze Erzählung, den Kriegsgrund, den sie genannt haben, und den man wirklich ernst nehmen musste, war der, dass der Irak über Waffen verfügt, über Massenvernichtungswaffen. Man sagt schon, die Benennung von diesem Gegenstand, die Eigenschaft von jedem, nämlich, dass er sie nicht haben darf. Die Sache selber, die da als ihm nicht zusteht, beurteilt worden ist, ist ja ein Stoff, über den die, die das beurteilen, gar nicht genug verfügen. Die Amis haben also erklärt, dass noch nicht mal der Umstand, dass der Hussein mit diesem Waffending etwas veranstaltet hat, sondern der schlichte Umstand, dass er sie hat, dass er sie haben könnte, beziehungsweise dass sie sich eigentlich sehr sicher sind, dass so ein Staat sowas unbedingt will, der Kriegsgrund ist, den sie von jetzt an in die Welt setzen. Damit haben sie ein Prinzip durchgekämpft, dass das internationale Recht ein bisschen revolutioniert. Wenn man es in Rechtskategorien ausdrückt, die es gab, Dann galt bisher, Angriffswaffen, Angriffskriege sind verboten. Jetzt gilt, massenvernichtete Waffen in falschen Händen sind verboten. Und Kriege, die diese Staaten, denen man das vorwirft, entwaffnen, sind eben. Nach der einen Seite, wenn man den Inhalt dieses Rechts begutachtet, dann erklären die Amerikaner ganz klar, von jetzt ab ist internationales Recht, dass wir zu entscheiden haben, wie der Gewalthaushalt anderer Staaten auszusehen hat. Welche Waffen er sich leisten darf, welche Bewaffnung er sich zulegen darf, ist allein unsere Sache. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass ihm das nicht zusteht, dann liegt hiermit ein Rechtsbruch vor. Das hat zwei Sachen. Erstens, die Amerikaner erklären den Krieg als das Mittel, diesen Rechtszustand herzustellen. Und damit er ein Rechtszustand wird, verpflichten sie alle anderen Staaten, diese Sorte Weltordnung zu ihrem eigenen Anliegen zu machen. Und wenn ich das nochmal an den Ausgangspunkt zurückerinnere, die Amerikaner erklären sich in ihrem Sicherheitsbedürfnis empfindlich gestört durch die Möglichkeit, dass andere Staaten, in diesem Fall der Irak, mit Waffen sich ihnen entziehen. Diese Sorte Sicherheitsbedürfnis, die von jetzt an als amerikanisches Recht existiert, wird allen anderen Staaten vorgelegt, nicht einfach als eine Sache, die die Amis eben jetzt beschlossen haben, für den sie sich stellen, sondern die sollen sie sich selber zum Anliegen machen und sich an der Entwaffnungsaktion, die die Amerikaner ansagen, beteiligen. Das ist die Härte dieses Rechtszustands, den die Amerikaner für alle anderen Staaten in dieser Welt, für die Europäer sowieso, aber für alle, die bisher irgendwie an der Rechtsordnung dieser Welt mitgewirkt haben, herrscht auf einmal der ultimative Imperativ, das amerikanische Sicherheitsinteresse nicht nur einfach hinzunehmen, als das, was man sowieso nicht verhindern kann, sondern als einen Rechtszustand und als einen Rechtsanspruch, an dessen Durchsetzung sich jeder Staat beteiligen muss, wenn er nicht zum Komplizen oder zumindest zu einem Parteigänger dieses Unrechtsstandes. Was damit von den Amerikanern gekündigt wird, ist das, was in dem ersten Punkt ausgeführt worden ist, als der Ausgangspunkt aller internationalen Beziehungen, nämlich die Anerkennung anderer Staaten als Gewaltsubjekte über den Ländern, als Gewalthaber, die aus eigenem Recht so etwas Ähnliches machen wie man selber. Also überhaupt den Standpunkt, dass Souveränität so etwas wie der Heilige Gral internationaler Staatenkonflikt ist. Der Hammer nochmal ist erstens der Inhalt. Nie mehr, das ist jetzt der Inhalt der amerikanischen Rechtsdoktrin, nie mehr darf irgendein Staat waffenmäßig Amerika zum Hindernis werden. Positiv ausgedrückt, die militärische Suprematie Amerikas ist dann jetzt der internationale Rechtszustand. Ist, was ich behauptet habe am Anfang, war ja nicht einfach, Waffen in Händen von Souveränen ist der Fehler. Sondern es gibt eine Diagnose seitens der Amerikaner vor, die heißt, wenn sie in falschen Händen sind, sind sie ein Fehler. Was ist das Kriterium? Ich weiß, dass es gerne. Das ist für die Amerikaner überhaupt nicht mehr. Der Zustand,
Nummer 1, von dem du jetzt redest, war, zu dem Zeitpunkt war es eine absolute Notwendigkeit, an die Amerikaner von ihrem Ordnungszustand, von ihrem Ordnungsstandpunkt aus, diesen Souverän da unten zu bewachen. Schon damals war die Berechnung der Amerikaner, dass ihr Kontroll- und Ordnungsstandpunkt im Nahen Osten da unten bedient ist, wenn sie diesen Staat mit den Waffen ausstatten, den wir. Die gewechselt und behauptet, es wäre schon immer der Standpunkt der Vereinigten Staaten gewesen, den Irak einzunehmen. Dann merkst du doch, dass das Kontrollregime, das die Amerikaner verhängen, die Sorte Ordnung hat, ja, auf der ihre Ordnung in der Welt beruht, mitnichten ausschließt, ja, andere Staaten bis an die Zähne zu bewahren.
Also ich meine, wir kommen da gleich sofort drauf. Europa setzt ihm da keine Werte entgegen, sondern der Schluss, den der Schröder draus gezogen hat, ist, wir müssen mächtiger werden, um in dieser Konkurrenz der Kontrolle über den Weltgewalthaushalt mal ein bisschen über den Zustand hinauszukommen, dass man mit den Amis gerade mal so als kleiner gegen die eh nichts ausrichten können, aus dieser Rolle herauszukommen. Das ist der Schluss, den Europa gezogen hat. Also bevor du dir die Frage stellst, was machen wir denn eigentlich, wir als Europäer, dann musst du mal die Europäer, die was zu sagen haben, die entscheiden, wie sie mit diesen neuen Imperativ amerikanischer Politik umgehen wollen, dass die sagen, damit wir alternativ zu den Amerikanern weltweit Frieden stiften können, brauchen wir ein Hauptquartier, eine eigenständige Armee mit der entsprechenden Bewaffnung, dann fangen wir doch jetzt mal sofort damit an. Das ist der Schluss, den wir ziehen. Also insofern ist doch diese etwas naive Frage, was stellen wir denn gegen welche Werte denn, die ist ein bisschen neben dem, was man eigentlich zur Kenntnis nehmen kann und eigentlich auch sollte. Dem fällt auf den Kriegszug, auf den Krieg, den die da jetzt gerade veranstaltet haben, darauf haben die eine Antwort. Wir müssen uns die Fähigkeiten zulegen, damit wir dann aus eigenen Gesichtspunkten heraus Ähnliches können. Also soweit zu Europa, ja.
Und nochmal, der ganze erste Vortrag hat erstens dazu gegeben, dass wir von Souveränitäten, klar zu machen, dass wir von Souveränitäten überhaupt nichts
Ja, dass man so schon sagt, da wir jetzt schon nicht mal Souveränität in dieser Welt gilt. Erstens, Souveränität in dieser Welt gilt sowieso bloß, das war das erste Argument, sehr bedingt. Weil sich da eben zwei Gewaltmonopolisten gegenüberstehen, die im Prinzip ja, es gar nicht miteinander aushalten. Wenn sie es miteinander aushalten, dann weil sie eine Berechnung haben, dass die Anerkennung dieser anderen Sorte Waffenstaaten der Gewaltmonopolisten für die Benutzung und für ihren Reichtum, den sie daraus zufolge, was bringen. Insofern wundert uns überhaupt nicht, dass Souveränität ein sehr relatives Prinzip ist und nicht etwas, was man quasi gegen dessen Bestreitung einwendet, sondern was die Bestreitung selber schon im Prinzip drin hat. Das Zweite, bei den Amis merkt das doch total. Die haben sich entschieden dafür, jedenfalls in der Welt, wie es vor kurzem gilt, dass Souveränität der Witz sein soll. Von den Staaten, die sie kontrollieren wollen. Sie sagen, hört zu Jungs, ihr könnt euch selber regieren, ihr habt einen eigenen Gewaltapparat zur Verfügung, wir wissen ja, dass man sowas braucht. Das ja, ist für die Amerikaner dasselbe wie, dann muss aber auch die Kontrolle dieser Staaten auf ihre Botmäßigkeit für die Weltordnung, die wir diktieren, eingebaut sein. Also das, was du vorher so unverständlich in die psychiatrische Ecke schieben willst, ist das der nächste Angriff. Vielleicht ist es schon, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will, einen kleinen Widerspruch. So etwas wie autonome Gewalt einzurichten unter der Bedingung, dass sie sich der Kontrolle der Amerikaner unterwerfen. Und für diese Kontrolle ja, und für die Unterwerfung sorgen. Insofern ja, ist es absurd, wenn du einfach sagst, es ist in dieser Rechnung nicht drin. Das schließt eben ein, dass in dem Moment, ja, wo die eine Seite dieses merkwürdigen Verhältnisses, nämlich die Autonomie der Gewalt, wieder eingerichtet ist in diesem souveränen Staat, Rechnungen aufmachen von den Amerikanern nicht lizenziert sind. Der andere Gesichtspunkt der Kontrolle ebenso zusteht, wie er nur zuschlagen kann, indem die Souveränität letztlich beseitigt. Insofern ist der, weißt du, du stellst ein bisschen dumm in der Frage. Ja,
ich Thank you.
ist schlimmer. Du hast ja für mich recht. Also nochmal zu dem Punkt, was du als Paradoxie gekennzeichnet hast. Also wem ist es eigentlich nicht aufgefallen? Also in jeder Talkshow, die jetzt zu dem Titel laufen ist, kam dieses Argument vor. Und auf den ersten Blick ist es ja eine Paradoxie. Wenn man sagt, naja, wo kommen denn die Waffen her, von denen sich jetzt Amerika in seinem Sicherheitsbedürfnis bedroht sieht? Dann kann man genau verfolgen, das Anfangs haben sie aus Amerika gekriegt und so weiter und so fort. Dann würde ich aber nicht einfach an deiner Stelle auf dem Punkt der Paradoxie stehen bleiben, sondern da war der Versuch jetzt zweimal, im allgemeineren Teil, der Paul hat es gerade nochmal erwähnt. Dann muss man sich einfach den Schluss ziehen und sich fragen, ja, was war denn wohl der Grund dafür, den Irak überhaupt mit Waffen auszustatten? Also warum hat man den Gewaltmittel sogar hingestellt? Da wird also die fremde Nation, der man so etwas zuteil werden lässt, eingeplant als ein nützliches Instrument, um an einer bestimmten Front ein Gewalthändel austragen zu lassen. Du weißt es auch, es ging um den Ayatollah-Staat, hast du selber erzählt. Diese Sache hat sich auch 8 Jahre lang nicht gezogen. Der Ayatollah-Staat ist darüber in dem Maße geschwächt worden, wie die Amis den Iran Waffen geliefert haben. So viel oder so wenig kann man dann sich überlegen, aber ist auch relativ wurscht. Und dann hat der Saddam Hussein irgendwann sich auf den Standpunkt gestellt, so, jetzt habe ich Waffen, ich einverleibe mir mal meine 13. Provinz namens Kuwait. Übrigens hat er dafür auch noch ein schönes Vorbild gehabt. Die Deutschen haben sich dann auch ihre alten Gebiete wieder geholt. Und da haben die Amis gesagt, so, und das ist jetzt nach dem von mir vorher gewollten Gebrauch dieser Mittel, ist das ab dem Punkt ein Missbrauch. Diese Veränderung der Landkarte ist nicht beglaubigt. Also wurde gesagt, der Mann hat sich aus dem Kuwait zurückzuziehen. Das hat er nicht getan. Also muss man ihn entwaffnen. Das war der einfache Schluss, den die Amis gezogen haben. Und dann kann man es aus der historischen Retrospektive sogar auch noch so ausdrücken, wie es der Amsfeld macht. Den Fehler machen wir nicht nochmal. Weißt du, und dann ist die ganze Sache auch nicht mehr paradox, sondern erklärt sich genau aus den Kalkulationen, die die Amis gehabt haben und die sie jetzt geändert haben. Fertig. Gut, wir brauchen keinen Psychiater.
Ein Punkt, ich habe jetzt ein bisschen Angst gemacht. Du drückst ja auch so ein bisschen die Windigkeit der Europäer aus. Ja. Wo bleiben die Werte der Europäer? Wo bleiben die Parteien in der alten Rechtsordnung? Das ist ja quasi die Übersetzung von die Werte der Europäer. Und muss man mal ein paar Bemerkungen zu diesem internationalen Recht machen. In der Tat, es hat sich was geändert. Das will ich auch mal wieder ein bisschen vorbereiten. Es hat sich was geändert im Verhältnis der Souveräne zueinander. Was die Amerikaner jetzt machen und wie sie quasi dieses internationale Recht aufstellen und definieren, das kommt schon sehr nah an dem, was normalerweise innerhalb einer Gesellschaft hat. Dass es halt eine überlegene Gewalt gibt, die quasi alle anderen schon betrachtet hat, sodass die Zivilität des Umgangs untereinander, dieser Leute untereinander, gar keine Frage ist, weil sofort und unmittelbar sanktioniert. Das war in der ersten Zeit ausgedrückt. Und die Amerikaner, die beseitigen an dem Völkerrecht, wenn man so will, ein bisschen den Schein, den sie auch bisher geführt haben. So, als sei auch das Völkerrecht etwas, was ihnen übergeordnet wäre und woran sie sich, wenn sie ihre imperialistischen Waffenschaften, sage ich jetzt mal brutal, durchziehen und anerkennen lassen, berufen, aber auch unterstellen. Die entscheiden, dass quasi alle Staaten, bloß weil sie Staaten sind, souveräne, also im Verhältnis zum internationalen Recht gleich stehen. Den haben die Amerikaner ganz einfach insofern gekündigt, als sie jetzt erklären, dass amerikanisches Recht der Inhalt des Völkerrechts ist. Und das, kann man auch mal ausdrücken, als ein Stück Ehrlichkeit in diesem Verhältnis. Weil erstens gilt auch für das Innere, dass Rechte eben insoweit oder soweit reichen, wie sie mit Gewalt versehen sind. Dafür sorgt der Staat. Im internationalen Verhältnis ist gleich ganz augenfällig, dass Rechte nichts anderes sind als Attribute der Macht. Da gibt es überhaupt nicht so ein Verhältnis, das ist ja im ersten Teil mal angeklungen, ja, als wäre irgendwie wirklich etwas den Souveränen übergeordnet und würde dann sanktionieren, wenn sie etwas mit ihrer Gewalt anfangen, was in diesem Programm, was man aufgeschrieben ist, nicht vorgesehen. Im internationalen Verhältnis wird arschklar, dass Recht immer ein Attribut der Gewalt ist. Und das macht die Amerikaner jetzt wirklich zum Inhalt der Sache. Sie erklären sich zum Gewaltmonopolisten dieser Welt und erklären alle Souveräne zu Lizenznehmern von ihren als rechtfertig geglaubten Interessen. Dafür hat dieser Krieg gedient und fertig ist das Verhältnis dann, wenn alle Staaten nach Besichtigung der Gewaltmittel, die zur Verfügung stehen, dieses Rechtsverhältnis anerkennen, also quasi schon in ihre staatlichen Kalkulationen das aufnehmen, was die Amerikaner als Ordnungsstandpunkt in dieser Region wollen, beziehungsweise ihre Bewaffnung gleich auf die Sorte inspizieren, ob sie ein Argument für amerikanische Intervention ist. In dieser Sicherheitsdoktrin, die die Amerikaner verkündet haben und wovon dieser Krieg ein Unterfall ist, haben sie explizit erklärt, dass eine falsche Bewaffnung immer dann vorliegt, wenn aus ihr die Möglichkeit erwächst, sich amerikanischer Kontrolle zu entziehen. Die Wahrheit der internationalen Verhältnisse an dem Punkt des internationalen Rechts heißt also Frieden. Und das ist wieder wie Frieden herrscht dann, wenn alle anderen Staaten sich der amerikanischen Erpressung ausgeben. Wenn also der Zugriff der Amerikaner, der Kontrollzugriff auf alle Souveränen von ihnen anerkannt und in Rechnung stellt, weil dann ja, braucht die Gewalt sich tatsächlich nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Und das ist der Inbegriff von Frieden. Frieden ist ein Gewaltverhältnis, das sich nicht auf die Tagesordnung setzen muss. Das war ja der Inhalt von Nummer 1. Und die Amerikaner machen das in ihrer neuen Doktrin klar. Und dafür haben sie diesen Krieg durchgesetzt. Und mal ganz kurz. Und ein Rechtsbruch, ja, so wie ich das immer bei mir herausfinde, ein Rechtsbruch ist in dieser Sphäre eine absurde Kategorie. Ein Rechtsbruch ist es dann nur im Vergleich zum alten Rechtszustand, der übrigens im Wesentlichen ja auch von den Amerikanern gesponsert worden ist. Wenn die nicht die Lizenz erteilt hätten, dass sich die Staaten quasi wie ubiquitär zu dem Recht verhalten dürfen, wäre das ja sowieso auch nicht zustande gekommen. Aber im Vergleich dazu, und das ist der Standpunkt der Europäer, ist das wie ein Rechtsbruch. Aber das ist eben in diesem Verhältnis eine folgenlose Beschwerde, weil da Recht und Gewalt so offensichtlich und so sachgerecht ja, in eins fallen, wie sie es immer auch tun.
Ich finde, man
muss
klar
machen,
dass jetzt, als die Amerikaner haben klar gemacht, jetzt anhand des Jahres, im Prinzip gilt jetzt, was schon immer eigentlich viele internationale Verhältnisse war, es gibt eine Obergewalt, an der Mitgliedstaaten. So hatten sie sich aber alle vereinigten Freunde das nicht vorgestellt, weil das ja jetzt quasi aus ihrer Sicht an die Karte angesetzt ist. Also die Amerikaner sagen, alles wird, alle Souveräne und die Art, wie sie ihre Gewalt benutzen, melde dich an mir. Ja? Und ob die Rechnung aufgeht, also ich meine, das ist ja jetzt eine Zustandsbeschreibung im Hinblick auf diese Anrufe. Alle Sirene und die Art, wie sie ihre Gewalt mit rufen, melde dich an mir. Ja? Und ob die Rechnung aufgeht, also ich meine, das ist ja jetzt eine Zustandsbeschreibung im Hinblick auf diese Ankündigung und das Verhalten der amerikanischen Politiker. Und sie haben ein Exempel stattgefunden. Aber ob sich das tatsächlich jetzt durchsetzt, ich meine, das ist ja eine Verschärfung im sehr gewaltvollen Verhältnis dieser Souveräne zueinander, entscheidet sich doch erstmal bei dem, dass jetzt diese Anerkennung irgendwelche gesagt hat, ja, da ist die Obergewalt, das ist alles in Ordnung, sehr schön, endlich haben wir eine, ist es ja nicht mehr. Ne? Und das ist jetzt quasi der Gegenstand genau auf einer Verschärfung dieser Gewaltapparat ja auch zwischen Europa und Amerika. Das heißt, es ist gut. Also da wurde dann noch was aufgefallen.
Das war ja überhaupt um die Abteilung ISIS gelaufen. Die Gewaltseite haben die Amerikaner eindrucksvoll bewiesen, dass sie gewaltvolle Kommunisten in dem Sinne sind, dass keine Gewalt von ihnen auf dieser Welt bestehen kann, die also umgekehrt eine Rechtsfrage aufmachen kann. Das hat der Krieg bewiesen und ist darauf auch von denjenigen, die aus diesem Schluss ziehen sollten, sehr kritisch begutachtet worden. Diese ganze Häme der ersten drei Tage haben sie ja nicht so locker ausgerechnet, bleiben sie nicht stecken, machen diese komischen Verdachten mit dem Gewehr nicht doch irgendwie Ärger. Das war schon eine Betrachtung von den Europäern dieser Gewalt als Rechtsquelle, die man anerkannt. So, als wenn der Krieg weniger glanzvoll durchgebrochen wird, der Rechtsanspruch der anderen Amerikaner auch weniger gültig wird. Also die zweite Seite, das war das Argument, weil ich das von dir verstanden habe, die zweite Seite ist, die Gewaltseite ist klargestellt. Die Anerkennung, die Amerikaner mit dieser Gewalt einfordern, dass jede Staat nicht immer bloß dann, wenn ihm diese Gewalt aufs Haupt fällt, sondern schon quasi beim Bestimmen der Zwecke der Souveränität, die sie sich vornehmen, bei der Frage der Bewaffnung, ja, in ihren Willen einbauen, so wie hier im zivilen Leben jeder bei der Gutachtung und bei der Taxierung der Mittel, die er für seinen Vorkommen in Anschlag zu bringen versucht, die Rechtsordnung eben als Ausgangspunkt. Darum geht der Streit. Das ist so. Und das ist eben das noch nicht entschiedene Ergebnis, aber das ist der Ertrag des Krieges, auf den die Amerikaner hinaus wollen. Weil das ist das Weltkriegsmäßige an diesem Irak, dass da eine neue Ordnung durchgeführt wird, wo die Abteilung 1 jetzt besprochen worden ist. Die Abteilung 2, muss ich jetzt kurz was sagen, ist die, sagen wir mal so, mit der Änderung dieses Rechtsverhältnisses, das die Amerikaner jetzt durchsetzen, ändert sich auch etwas an der Art und Weise, wie die Welt ökonomisch benutzt wird, die Ordnung ökonomisch genutzt wird, die bisher ja auch mit Amerikanern garantiert worden ist. Der Staat, die Amerikaner, die in der Lage sind, jeden anderen Staat zu erpressen und selber für jede Erpressung unempfindlich sind, der, das heißt bei den Behauptungen, sorgt auch dafür, dass die Erträge aus dieser Ordnung, die er einrichtet, so ausfallen, wie wir das sehen. Das ist die Behauptung, eine Neuerung oder eine Revision der Verhältnisse, die bisher eingerichtet worden sind. So wie wir den Weltmarkt eben nach dem ersten, zweiten Weltkrieg bis heute kennen. Da beruht der nächste nämlich auch etwas ganz Merkwürdiges. Der Krieg selber, der zweite Weltkrieg, mit dem diese fabelhafte neue Weltordnung angefangen hat, hatte zum Resultat gehabt, dass die alten Kritiker der Weltordnung, Deutschland und Japan, vollkommen besiegt, quasi unter das Kontrollregime der Amerikaner gebeugt worden. Der politische Aufbaubeschluss, der dann kam, war etwas merkwürdig und auch gar nicht mal so unumstritten. Dass man einen Staat, nachdem man ihn fertig gemacht hat, auch so behandeln kann, ja, dass der von da ab kein Fuß mehr auf den Boden kriegt. Das war damals die Morgentaublage, also die bekannte Afghanisierung Deutschlands angedeutet. Das haben die Amerikaner ja jetzt auch mit den Piraten 10 Jahre lang versucht. Dieser Staat kommt nicht mehr hoch. So lange, bis die gegen ein neues Regime verpflichtet. Damals war der Beschluss anders. Aus dem Umstand, dass sie diese Kriegsverlierer und auch den Rest der Welt kontrolliert und beherrscht haben, haben die Amerikaner sofort ein Aufbauprogramm, ein Lizenzprogramm für diese Staaten vom Hocker gelassen, der hieß, ihr könnt ab jetzt die Welt, die ich einrichte, benutzen. Also der gerade gewaltmäßig fertig gemachte Kriegsgegner hatte als Aufbauprogramm eine Lizenz, die sie nicht von selber versteht, nämlich die, alle Ressourcen für die amerikanische Weltordnung stehen, zu nutzen und sich die Freiheit erteilen zu lassen. Das war eine Lizenz der Armee, aber das war sie auch. Ja. Sogar Amerika als Objekt und Gegenstand der Bereicherung für sich zu machen. Also das Besondere war wirklich die Einrichtung dieser Welt. Und da kommen wir auf diesen Punkt zurück, über den wir jetzt diskutiert haben, als Staaten, die die Lizenz haben, nur quasi nach den Mitteln, die das Kapital, das, was wir mal kurz angedeutet haben, ihnen zur Verfügung steht, zu konkurrieren, und zwar mit denen, die die Ordnung stiften, nämlich den Amerikanern. Unter der Bedingung, dass sie die Ordnungsfragen Gefolgsleute der Amerikaner sind, damals gab es die NATO, die haben sie eingerichtet. Die NATO ist quasi, ohne dass ich jetzt gleich darüber über den Zweck geredet habe, deswegen die Begründung war, die Einordnung aller Staaten in dieser Welt, die den Globus benutzen dürfen, in die Gewaltregie der Amerikaner. Da eingeordnet haben sie die freie Lizenz, den Amerikanern, die die Welt so einrichten, Konkurrenz zu machen. In dem Widerspruch, wenn man es mal so ausdrücken will, sagen wir mal, für diese Sorte Weltordnung, die sich von selbst versteht, gibt es gerade 2 Gründe. Der Grund Nummer 1 ist, die Amerikaner haben sich damals davon versprochen, dass jedes Geschäft, das in dieser Ordnung geht, sowieso automatisch ihnen und ihrem Geld, und das ist Geld, ist ja alles, zugute steht. Die waren sich so sicher, zugute steht. Die waren sich so sicher, dass sie das produktivste Kapital, das den Krieg überlebt hat, den Kredit, der massenweise vorhanden war, dass alles Geschäft, was auf dieser Welt diese Sponsor, das, was da stattfindet, ihnen zugute kommt. Punkt 1. Und der Punkt 2, weswegen das überhaupt so auch eingerichtet worden sind, war der Systemgegensatz. Und sie gleich nach diesem Krieg eben die große Alternative zum freien Weltmarkt, diese Leute nur durchführen. Also der strategische Beschluss, die gehören fertig geworden, hat sie dazu gebracht, die Staaten, die sie einrichten, gleich so auszustatten, dass sie aus eigenen Mitteln, aus eigener Macht, sich die Ressourcen aus dem Weltmarkt an Land gezogen haben, die so richtig zu scharfen Waffen und Kriegsschauplatz Europa gemacht haben. Das war der Grund dafür, dass der freie Weltmarkt als Resultat dieses gerade mal erfolgreich durchgetroffenen Weltkriegs der Amerikaner eingeführt wurde. Die Europäer, mit dieser Lizenz ausgestattet, haben die Gelegenheit zur Konkurrenz abgeleitet. Sie haben unter der Kontrolle, unter dem Abschreckungsregime, so heißt das Stichwort, also unter unter dem Umstand, dass die Amerikaner dafür gesorgt haben, dass alle Welt entweder sich auf den freien Weltmarkt und seine Rechnungsweise eingelassen hat, also die Verträge, die infiziert werden von eingehalten haben, Gewinntransfer gesichert haben, sich überhaupt nicht auf die Alternative, die es ja gab, das EU, eingelassen haben. Dafür haben die Amerikaner gesorgt. Und diese Welt stand den Europäern zur Verfügung, obwohl und gerade weil die Gewaltmittel, die diese Staaten zu ihrem verfügbaren Objekt gemacht haben, gar nicht bei ihnen lagen, sondern bei den anderen. Die Europäer haben also den Weltmarkt nutzen können, indem sie die Gewalt der Amerikaner benutzt haben. Und zwar so sehr, dass sie damit gleich ein ganzes Emanzipationsprogramm auf die Welt gebracht haben. Sie haben ja nicht nur ein Kapital zustande gebracht, das schließlich darin gegipfelt hat, dass sie ein Weltgeld in die Welt gesetzt haben, den Euro, der die Konkurrenz zu den Amerikanern richtig aufgemacht hat, und die Frage, wem gehört eigentlich der Weltmarkt? Sie haben auch ein Emanzipationsprogramm in der Weise aufgegeben, dass sie die Mittel, die sie daraus gezogen haben, in imperialistische Bewaffnung übersetzt haben. Damit haben sie es nun wirklich auch nicht anbrennen lassen, aber in einer merkwürdigen Reihenfolge. Nämlich erst den Weltmarkt sich unter die Nagel zu reißen, daraus die Mittel zu ziehen und daraus wieder Bewaffnung aufzubauen, die dann am Ende, das existiert ja als Projekt, so etwas wie die Geburt einer Ordnungsmacht sein sollte, die die Amerikaner selber beerben. Aber das ist dann immer unter der Benutzung, immer unter Benutzung der Macht, die die Amerikaner zur Verfügung gestellt haben. Das haben die Amerikaner schon immer bemerkt und auch kritisiert. Also es gab seit dem von Anfang an geschehen darüber, dass die Europäer es quasi an Beteiligung der Lasten haben fehlen lassen, die die Welt auf sich kostet. Das ist ein völlig absurdes Verhältnis, weil andere Staaten quasi zur gewaltmäßigen Bewaffnung aufzufordern, ist schon etwas absurd. Das unterstellt, und so sehen das ja die Amerikaner und haben das auch praktisch durchgesetzt, dass alle Bewaffnung der Welt von innen von vornherein als Beitrag zu ihrer Ordnung vereinbart worden ist. Auf die Idee, sich da Konkurrenten heranzuzüchten, sind die Amerikaner immer ganz lässig eingegangen. Was sie verlangt haben, war Beitrag zur Gewalt. Und die Europäer konnten sich tatsächlich den Standpunkt leisten, so etwas wie eine nationale Sinnfrage an die Gewaltmittel, die sich zulegen, zu stellen. Normalerweise, das ist das, was wir in 1 aufgeführt haben, ist die Bewaffnung das A und O jedes Staates. Die These hier heißt, die Europäer müssen sich tatsächlich so etwas überlegen, ob sich eine Bewaffnung national lohnt. Es gab ja Staaten unter diesem Regime, die quasi ohne nennenswerte Militärmacht in der Weltwirtschaftsmacht geworden sind, Japan zum Beispiel. Die Amerikaner konnten ja dann auch nicht umhin zu sehen, dass der Ertrag dieser Orte, den sie gestiftet haben, sich in ihrer potenten Konkurrenten niedergeschlagen hat, also Leuten, die den Weltmarkt nicht nur genutzt haben, sondern den Besitz des Weltmarkts im Ziel gestreichen. Das haben sich schon damals zurückgezogen auf die Frage, wie fair und frei eigentlich der Weltmarkt ist, den sie eingerichtet haben. Zum Beispiel so Fragen, ob nicht die Staaten Erträge aus dem Weltmarkt ziehen, die in keinem Fall, in keinem Verhältnis zu der Anstrengung, die sie zu seiner Herstellung stehen. Da räusche ich natürlich insofern, als wenn ich wirklich wollte, dass da intensive Konkurrenten, sondern eben Mitmacher bei ihrem Militäraufsichtswesen entstehen. Aber den Standpunkt gab es. Der Umkehrschluss war auch gang und gäbe, wenn die Erträge aus diesem Weltmarkt immer zu Ungunsten der Amerikaner und mehr auch als negativen Platz der Amerikaner sich anstellt, dann kann dieser Welthandel nicht fair gewesen sein. Nicht frei, nicht wirklich. Also haben sie ihre ganze Aufsichtsmacht zum Einsatz gebracht, dieses Verhältnis zu korrigieren. Aber immer vom Standpunkt des Freihandels und des freien Zulassens eben dieser Staaten, die sie beaufsichtigen. Spaghetti-Kriege, der Einsatz der Aufsichtsmacht zur Korrektur von richtig banalen Handelsbedingungen, ja, sind das Material dafür. Was ich wichtig finde und was ich an diesem Punkt auf was ich hinweisen will, diese Kritik unterstellt allerdings den Ausgangspunkt Freihandelsanzeigen und sagt überhaupt etwas darüber aus, was Freihandel ist. Eben der sichergestellte Ertrag aus diesem Handel, so rechnen alle Staaten und die Amerikaner schon gleich. Die Kritik, die jetzt angerissen ist mit diesem Krieg, schaut ganz anders aus. Die ist die Kündigung dieser Trennung zwischen einer Welt, die Amerikaner ordnen, und Staaten, die dann alle frei und gleich zugelassen aus dieser Ordnung in den Nutzen ziehen. Und das ist das, was die Europäer endgültig umgewerten können. Also der Standpunkt, den die Amerikaner schon vor dem Krieg klar gemacht haben, ist, das, was noch am letzten Krieg wäre, ihr Ärger ist da. Sie führen einen Ordnungskrieg und dann kommt andauernd die Europäer und stellen den Antrag, man solle doch jetzt, nachdem der Krieg geschlagen ist, nachdem Kuba wieder angeschickt worden ist, so etwas wie das alte Regime des freien Benutzens wieder einreißen lassen. So etwas kommt nach diesem Krieg ganz bestimmt nicht mehr dazu. Wenn die Amerikaner, und die haben sich sehr freiwillig auch dazu bekannt, was sie an dieser Region interessiert, nämlich das sind die zentrale Lebensader, die Ölader der kapitalistischen Weltwirtschaft ist. Wenn die Amerikaner diese Ordnung herstellen, dann wird diese Ordnung auch nur von denen genutzt, die an der Erstellung dieser Ordnung beteiligt werden. Das ist der neue Standpunkt, die neue Standpunkt, den die Amerikaner in diesem Krieg durchführen. Das ist ein ziemlicher Anfang für die Staaten, denen da jetzt die Lizenz ausgegeben wird. Man kann sich das an drei oder vier Beispielen klar machen, was da läuft. Am unmittelbaren Fall im Rat haben es schon dargestellt. Der ganze Aufbaustreit geht auf die Frage, wie gültig dieses Prinzip ist. Ob wirklich jetzt dieses Prinzip einreicht, dass ökonomischer Nutzen aus der Ordnung, die die Amis garantiert, nur noch basal gegeben. Also nur noch Beiträge zu dieser Ordnung übernehmen. Das lag dann zweitens an der Art und Weise, wie über die sogenannten, über die Koalition der Verlierer geredet wird, also über Spanien zum Beispiel. Es gab ja schon viele Strafzollaktionen, die die Amerikaner gegen die Franzosen geliefert haben, weil sie zu viel Wein verbracht haben, weil sie zu wenig Sponsor des Kalfreund bei sich reingelassen haben. Alle Strafzölle, die aus dem Prinzip haben, hier wird der freie Handel geprüft. Jetzt, wenn eine Abstrafung der Franzosen unter dem Gesichtspunkt ihrer Unbotmäßigkeit ist, jetzt wird richtig eingeführt, wer die imperialistische Gewalt hat, hat das Recht und die Möglichkeit, andere zu schaden. Strafzölle sind immer schädlich, aber das war Nummer eins, das Mittel, andere zu öffnen, neue Nutzungsbedingungen auszutarieren. Jetzt heißt der Standpunkt, wer sich nicht an der amerikanischen Ordnung beteiligt und an ihrer Durchsetzung über die Welt, der wird geschädigt. Und das ist der Punkt, der die Europäer ziemlich kalt erwischt. Der eigentliche Skandal für sie ist. Weil, ja, das war so gekennzeichnet, die europäischen Trittbrettfahrer der amerikanischen Ordnung. Damit ist gemeint, alles,
was die Amerikaner wollen. Alles, was die Amerikaner können. Jedem Staat auf der Welt die Bedingungen vorschreiben, und für den er in dieser Ordnung zu etwas zu kommen kann. Wollen wir unten ja auch. Die Mittel dazu, die wollen sie sich und die besorgen sie sich, aber unter Anerkennung und Ausnutzung der Ordnung, die die Amerikaner auch über sie verwenden. Dass das geht, das habe ich eben erklärt, auf dem Kalkül, dass die Amerikaner mit dem freien Weltmarkt haben. Dass das jetzt nicht mehr geht, dafür sorgen wir. Wenn nur noch Ertrag, ich sage es mal sehr zugespitzt, wenn nur noch Ertrag aus der Weltordnung gezogen werden kann, wenn man sich an der Weltordnung der Amerikaner, also als ihnen untergeordnet beteiligt, dann ist die Vorstellung der Europäer, sie könnten quasi mit den Amerikanern zu ihren Gegnern wieder endgültig hin. Dann kommen erstens die Beträge nicht mehr zustande, die Erträge nicht mehr zustande, die man in unrealistische Gewalt umsetzen kann. Und dann ist jede Sorte Beobachtung, die sich als Emanzipation ankündigt, eben gleich der Fall für die Kriegsnation. Der Schluss, den die Amerikaner ziehen, den die Europäer ziehen, ist ja schon vorhin ausgeführt worden, und man muss nicht erstmal schließen. Sie merken, aber sie sind zu dem Ergebnis geführt, sie kommen unmittelbar zu dem Ergebnis, dass jetzt das Einzige, was sie noch auf dieser von den Amerikanern beanspruchten Welt als Gegenspieler erhalten kann, eine Bewaffnung eigenen Rechts ist. Das heißt, der ganze Friedensgesumpf, den der Schröder vorher losgelassen hat, ist in dem einzigen Schluss aus diesem Krieg, ersäuft worden, der heißt, wir brauchen erstens ein einiges Europa. Das brauchen sie schon die ganze Zeit. Solange sie noch die Möglichkeit sahen, mit den Benutzungen der amerikanischen Weltordnung so etwas wie Weltordnungsmitglied zu werden, war auch immer gleich die Frage gegeben, bringt es denn das, wenn wir uns gegen die Amerikaner stellen? Jetzt ist der Standpunkt erst einmal klar, die Amerikaner kündigen das, auf was die Weltmacht der Europäer bisher beruht hat. Schluss draus, sowas brauchen wir alles selber. Das ist die Lage der Welt.
Auch nicht sonderlich wichtig.
Staaten, die nicht nur diesen Weltmarkt genutzt haben, sondern die es geschafft haben, dass was amerikanisches Privileg ist, sich den weltweit unter den Nagel zu lassen, ihnen gegenüber durchzusetzen. Der Staat hat beweist, dass der Euro, das weltweit Geld, das jetzt quasi das Angebot konkurriert an alle Welt ist. Ja, es gibt auch ein anderes Reichtumsmittel, in dem sich endgültig feststellen lässt, was sich auf dieser Welt lohnt oder nicht. Insofern ist den Amerikanern der praktisch an dem, was im 8. Jahrhundert ist, vollkommen klar geworden, dass diese alte Gleichung so nicht mehr geht. Und haben sie sich auch nach der letzten Zeit gestellt. Man kann es ja mal so sagen, aus der Sicht der Amerikaner sieht das Verhältnis jetzt so aus. Die haben ja schon immer gesagt, okay, die Lizenz zur Konkurrenz, die kriegt ihr unter der Bedingung, dass ihr euch der Ordnungsmacht Amerikas unterordnet. Beiträge dazu sein, definieren lässt, was eben die Anlagen, die Anliegen der Weltordnung sind. Wenn man jetzt das dazu nimmt, was ich jetzt am Anfang dargestellt habe, das Problem, die Amerikaner haben, in diesem Krieg durchgezogen, dieses Prinzip. Was Weltordnung ist, bestimmt die Amerikaner und die Lizenz zum Konkurrieren, auch gegen sie, beruht auf der Unterordnung in Ordnungsfrage. Was machen die Europäer? Sie kündigen. Das immerhin ist der Entzug gewesen, den die Europäer, da meine ich jetzt Frankreich und Deutschland, durchgezogen haben, wie schwach auch immer. Diese Sorte Neudefinition des Völkerrechts als das ist amerikanisches Recht, das machen wir jedenfalls so nicht. Jetzt drehen die Amerikaner, wenn man das so sieht, den Standpunkt, einfach gegen die Jugend als so Leute, haben dann aber auch die Lizenz zur Konkurrenz verloren. Und zwar gleich so, dass sie die Konkurrenz als das Mittel der Beteiligung streichen, als streichen sie es übertrieben, jedenfalls an den Irakkrieg klar machen, dass das, was jetzt ökonomisch aus dieser Ordnung zu holen ist, tatsächlich eine Distribution der Amerikaner ist. Nicht, ab jetzt geht es wieder fröhlich los, setzt eure ökonomischen Mittel ein und seht zu, wie weit ihr kommt, sondern nur der, der sich an der Ordnung beteiligt, der hat auch ökonomisches Profit. Aus der Sicht der Amerikaner sind ja die Europäer, die alten Europäer, diejenigen, die das Prinzip, für das sie sich eigentlich schon immer stehen sahen, gebrochen.
Mal auf die Debatte von ganz zum Anfang, also zum Zwischenruf eingehen. Die Frage, man kann doch nicht einfach eine Souveränität beseitigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt klar geworden ist, aber vielleicht nochmal gilt es, so wie ich es mir zurechtgelegt habe. Die eine Seite, also Souveränität, dieses schöne französische Lehnwort, heißt ja nichts anderes als es ist uneingeschränkte Herrschaftsgewalt. Uneingeschränkte Herrschaftsgewalt braucht aber nur derjenige, der herrschen will, wenn diejenigen, über die er herrscht, nicht nur Angenehmes zu erwarten haben. ein uneingeschränkter Bedarf an Herrschaft und Gewalt über die Leute. Das muss doch klar sein, dass hier im Zweifelsfall Gewalt über die Untertanen ausgeübt wird, weil ich bin der Herrscher. Das braucht es nur, wenn es einen Zweck gibt, der den Leuten nicht sonderlich gut tut. Das gilt für realsozialistische wie bürgerliche Staaten. Von daher ist, man kann doch nicht eine Souveränität beseitigen, eigentlich mit einer Umdrehung zu beantworten. Leute, die als Untertanen manchmal nicht in erfreulichen Verhältnissen leben müssen, hätten eigentlich gute Gründe, Souveränität zu beseitigen. Nämlich diejenigen, die sagen, man muss unbedingt da oben drüber einen Gewaltapparat unterhalten. Zweitens, wenn die Souveränität dafür genutzt wird, Kapitalismus zu machen, dann ist ziemlich klar, diejenigen, die arbeiten müssen, abhängig beschäftigt werden, wie sie immer heißt, sind in dieser Abhängigkeit auch nicht sonderlich gut, Kapitalismus zu machen. Dann ist ziemlich klar, diejenigen, die arbeiten müssen, abhängig beschäftigt werden, wie sie immer heißt, sind in dieser Abhängigkeit auch nicht sonderlich gut bedient. Weil der Reichtum in Gesellschaften, in denen Kapitalismus herrscht, ganz einfach darin besteht, dass Kapitalreichtum zusammengezählt wird. Also nicht die Frage, sind die Leute gut gedient? Gibt es genügend Waschmaschinen und? Gibt es das und könnte man es locker herstellen, sondern umgekehrt? Wie kann man die Mühe, die Arbeit der Menschen dazu benutzen, mit relativ wenig Zahlung einen möglichst großen Überschuss im Kapitalreichtum herbeizuführen? Wenn Souveränität in diesen Staaten, also heißt Nationalreichtum, ist in jedem Fall das, worauf es ankommt, und Nationalreichtum ist Kapitalreichtum, das zählen wir zusammen im Brutto, Inlandsbrutto, Sozial- oder sonstigen Brutto. Dann ist es so, dass schon wieder diejenigen, die in diesen Staaten als abhängig beschäftigt werden, rumlaufen, gute Gründe hätten, die Souveränität in Frage zu stellen, sie schon wieder abzuschaffen. Ein dritter Grund, das war ja heute angekündigt, warum marktwirtschaftlich verfasste Gemeinwesen immer wieder Krieg brauchen. Die Behauptung war ja, und das war ja das Allgemeine des heutigen Abends, Staaten, die sagen, Nationalreichtum, das ist doch Kapitalreichtum, haben damit eine Form von Reichtum geschaffen, die sich gar nicht damit zufrieden gibt, dass es genügend Gummibänder, Essen, Trinken, Zuckererbsen für jedermann oder so etwas gibt. Sondern die sagen, unser Reichtum bemisst sich in der Frage, dass Geldreichtum immer mehr wächst. Wenn Geldreichtum immer mehr wachsen muss, ist das eine uneingeschränkte, dem Begriff nach auch nie aufhörende Anstrengung, die den Leuten abverlangt wird. Und in einer solchen Gesellschaft ist es so, dass das, was als Ressource da ist, als Benutzungsmittel, Land, Leute, alles andere, nie genug sein kann. Weil doch, wenn es mehr wäre, mehr Geld daraus zu machen wäre. Geld misst sich nur an Geld, ist die Behauptung im Kapitalismus. Also, wenn im Kapitalismus Souveränität sich anschaut, was ist mir untertan, dann war das Argument vom ersten Teil, dann muss mit Notwendigkeit die eigene staatliche Begrenzung, Grenzen zu haben, schon ein Widerspruch dazu sein, dass man sagt, aber es soll doch mehr Geld werden und für mehr Geld müssen alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Also ist auf der Seite jenseits der Grenze jede Menge, was ein kapitalistischer Staat benutzen will und wo er auch Benutzung besteht. Quasi, das ist etwas, was mir eigentlich zustände. Leider sitzt wer anders drauf. Das ist das Typische an kapitalistischen Staaten. Darum haben sie einen Grund, ständig zu schauen, stellen die mir das zur Verfügung, darauf zu drängen, und sie haben einen ständigen Grund, Gewalt vorrätig zu halten. Sie haben nämlich diesen Grund darin, dass die Folgsamkeit des anderen Staats stellt er mir alles, was er hat, für die Benutzung für meine Unternehmer zur Verfügung, sodass am Ende national mehr rauskommt. Da muss er ständig darauf achten, dass diese Folgsamkeit auch immer eingehalten wird, und er selber, weil er doch in einer Welt von genau solchen Gewalthabern existiert, er selber die Mittel hat, im Zweifelsfall mal Nein zu sagen. Also entweder auf der Gegenseite zu erzwingen, dass die Ja sagen, oder selber sich nicht zwingen zu lassen. Das ist doch der Grund, warum kapitalistische Gemeinwesen ständig eine Rüstungsindustrie, eine Rüstung, ein stehendes Heer vorhalten, junge Männer, manchmal auch Frauen, an Tötungsinstrument ausbilden und sich ständig damit befassen, ist denn das, was überhaupt auf der ganzen Welt so an Herrschaftsausübung, Politik passiert, mir recht? Da wird man sehr anspruchsvoll, das ist ja heute das Argument von den Amerikanern gewesen, da wird man anspruchsvoll, und zwar jeder kapitalistische Staat, möglichst das andere benutzen zu können. Die Mächtigsten, die aus ihrem Reichtum die größte Macht gezogen haben, werden da am anspruchsvollsten, auch am unverschämtesten. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, vorhin wurde ja eingewandt, dieser Saddam, hat er denn nun gerade jemanden angegriffen? Nein, hat er nicht. So nach dem Motto, gewöhnliches Gerechtigkeit zu finden. Ne? Kinder, kloppt euch doch nicht. Hat er angefangen? Na gut, dann hast du dich gewehrt. So geht es aber bei denen ja gerade nicht zu. Sondern da heißt es, die Möglichkeit, dass ein Staat, wie Saddam, sich bewaffnen könnte und sich entziehen könnte, man traut es ihm zu. Das ist schon für die Amerikaner so etwas Ähnliches wie eine Infragestellung ihrer eigenen Macht. Die argumentieren ja wirklich so, dass sie sagen, wenn wir den lassen, dann könnte jeder kommen. Wenn wir den 10 Jahre lang bombardiert, ausgehungert und so weiter haben, ihn, das heißt sein Volk. Wenn dieses Mittel immer noch nicht dazu gedient hat, dass der Klein beigeht, dann muss er weg. Das scheint eine ganz normale Denkweise zu sein. Und das Überraschende ist doch, hat irgendwer von den Staatenlenkern in Europa diese Sicht, dieser Sichtweise widersprochen, dass dieser Mann entwaffnet werden muss, dass Ordnung auf der Welt heißt, solche Substaaten, kleineren Staaten, die man benutzen will, die die Rolle haben der benutzten Ressource, dass die geordnet werden sollen. Aber klar, Entwaffnung hätte man nur den Inspektoren noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, war doch der Einwand. Also, in Frage gestellt, dass Ordnungsbedarf aus kapitalistischem Erfolg erwächst und dass man anderen mit Gewalt kommen muss, vielleicht nicht gleich direkt mit Krieg, aber dann erst etwas später. So waren doch ungefähr die Argumentationsstränge. Selbst in dieser verlogenen Form, etwas später, merkt man, die kalkulieren alle damit. Gestern gab es eine Podiumsdiskussion, den einen oder anderen hat man gesehen, da war ein grüner Bundestagsabgeordneter, der hat gesagt, wir haben Krieg nicht als erstes Mittel, sondern als letztes. Naja, dann haben sie es eben als ihr letztes. Aber als Krieg haben sie es doch immer drin in ihrer Rechnung. Das wollte ich nochmal anmerken. Vielleicht können wir darüber noch nichts diskutieren.
Also, das Aussehen
der Auftrag zu einer grundlegenden Freude gewesen, der Wahlverhältnis im Innern. Und zwar war es ja so, dass die Amis nicht nur noch ihren Mitbürgern, entweder ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns, das haben sie ja auch ihren eigenen Amerikanern gesagt. Und die Stimmung war ja ganz gut, weil seit dem 11. September die Amerikaner ja weitestgehend gereicht haben, dass man auch rechnen kann und dass sie sich als Amerikaner fühlen. Und sie haben diesen Krieg, der da ausgerufen ist, gegen den Terrorismus zu fallen, der jetzt erstmal auf 2 Jahre aufgestellt, kann man sagen. Da stand ja die Mehrheit auch nochmal, dass sich immer fragt. Jetzt gab es ja so einige Intellektuelle, da hat man dann auch so gebrochen, die also diese Kriegszwecke genannt haben und genannt haben, also der USA, der jetzt als die uneingeschränkte Supermacht vorausprescht und alles niederwalzt. Und manche haben mir gesagt, das wäre nicht demokratisch, vor allem schreien.
Also auf der einen Seite, du hast ja schon mal ein paar anschauliche Worten erzählt, wie es dann zugeht, wenn eine Nation sich dazu entschließt und sagt, ich bin in meinem Sicherheitsbedürfnis betroffen und ich führe jetzt einen weltweiten Kriegszug gegen den Terrorismus, gegen Staaten, die den Terrorismus unterstützen, die ihn beherbergen, die ihn dulden, Staaten, die sich selber Mittel zulegen, die an terroristische Gewalttaten denken lassen und so weiter und so fort. Also das ist das Kriegsprogramm, das die Amis ausgerufen haben. Und von daher sagen sie, wenn wir uns in diesem Kriegszustand befinden, dann können wir auch bei uns selber daheim keine falschen 50er mehr dulden. Also wenn zum Beispiel die Beziehung hergestellt wird, wo kommen denn die Terroristen her? Ja, das sind die Mohammedaner. Dann ist gleich mal der Verdacht in der Welt, dass jeder Mohammedaner ein potenzieller Terrorist ist. Also wird er auch überprüft und hat zu beweisen, dass er sich nicht auf die Seite des Feindes der amerikanischen Nation stellt. Klar, zu jedem Krieg, insofern hast du ja recht, es hat seine Konjunkturen. Kann immer dann, wenn ein Krieg angesagt ist, dann kennt man nicht nur äußere Feinde, sondern begutachtet die eigene Gesellschaft darauf hin, ob es auch innere Feinde gibt, die vielleicht mit dem anderen sympathisieren, die ihm gleichgültig gegenüberstehen, die sagen, wow, das sind halt die, was soll's. Und selbst diejenigen, die dann hergehen und sagen, damit wird doch, also die an diesen Wertekanon denken, also diese ganzen Schauspieler und sagen, ja, das tut doch der amerikanischen Sache nicht gut, der amerikanischen Demokratie und die Botschaft, die wir an die Leute haben, wenn die mit Krieg verfochten werden, selbst die machen sich verdächtig. Weil die Amerikaner jetzt, also die Administration gesagt hat, die Demokratie zu verteidigen, rechtfertigt gerade den Krieg. Also die sich diesem Schluss nicht beugen wollen, die geraten dann, du hast an die McCarthy erinnert, die geraten dann auf die Abschussliste. Potenzielle Feinde Amerikas, potenzielle Kommunisten waren es damals, die nur ein bisschen davon geplaudert haben, hier herrscht doch Demokratie, hier muss jeder sagen können, was er will, und die Russen sind auch Menschen. Nein, das kommt dann nicht mehr in Frage. Ob das dann im Übergang zu einer anderen Herrschaftsform ist, das ist doch wurscht. Das kriegen die auch lässig ohne den Übergang.
Zum Notstand zu machen, ohne offiziell zu widerrufen, dass die demokratischen Verkehrsformen jetzt wirklich nicht mehr gehen, geht alles. Weißt du, das Schöne an den demokratischen Schutzrechten ist, dass sie noch nie eine alte Sau geschützt haben. Und trotzdem dieser Konjunktiv, ach Währung, weißt du, die Feuilletonisten, ich schlage nicht in die Falle für diesen Satz von dir, obwohl das im Grundfalsch nicht ist, diese Meinung, ja. Dieses Recht sei so etwas wie eine Grenze, bis zu diesem der Staat gehen kann. Ja? Praktisch gesehen ist das noch nie passiert, dass der Staat, gerade in den Fällen, wo es sich um ihn geht, ja, sich von diesem Recht und dem Ruf, den es genießt hat, abwenden muss. Die Wahrheit, die ich davon ist, wer Gnade, wer sie gewährt, sagt auch den Inhalt dazu. Und die Amis machen das so locker vor. Wenn, ja,
der Staat sich selber verteidigen, dann ist Sicherheit darin gewährleistet, wenn der Staat sicher ist. Dass sich jetzt Leute sicher fühlen sollen, wenn sie bei der Demonstration zukommen, das ist doch nicht der Sinn. Das Idiotische, ja, das muss man wirklich sagen, ist, dass gegen jede praktische Erfahrung dieses als ob, dieses wenn doch nur, diese scheiß Demokratie überall. Also, ne? Selbst du fragst dir doch, ist es denn so? Die Brüder machen mit dem besten Gewissen, das kommt ja auch noch dazu, mit dem besten Wissen von der Welt klar, dass wenn irgendeiner jemals gemeint hat, Schutz, ja, sei etwas anderes als der Schutz der Freiheit des Staates, die Leute so aufzustellen, wie er will, die sind schon fast so etwas wie Gangster. So leicht, ja, so leicht gefährdet man demokratische Rechte. Dann gehen sie einfach. Insofern ist es wirklich ein übler Standpunkt, ja, und wir müssen dann auch für Leute den Schutz geben. Er hat eine derartig schlechte Meinung von Amerika. Und da weiß ich jetzt nicht unbedingt ein ganz theoretisches Sachen. Der lässt kein gutes Haar an der Demokratie. Ohne dann gleich wieder zu sagen, nein, was für Verbrecher an der Regierung sind. Was für Kolonialisten dazu da sind. Also immerzu buchstabiert zu kriegen und zu sehen, was die amerikanischen Weltprinzipien eben sind. Wir haben sie jetzt ein bisschen beschrieben. Und dazu sagen, dass die so ausfallen, ja, das kann unmöglich ja, an dem, was das eigentliche dieses unglaublich schönen Gemeinwesens ist. Es existiert bloß in der Warnung von, ja. Aber gerade der Chomsky ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie man schlechte Meinung über das Vaterland ja, immer noch als ein Standpunkt haben kann, der von dem Nationalismus eigentlich nicht loskommt. Anstatt einfach mal zu sagen, ach, diese Rechnung haben die Brüder, ja, geben sich diesen Typen bis ins Mark erschüttert über die Schlechtigkeit ihres Gemeinwesens. Aber das ist ihres. Das wollen sie einfach nicht mehr. Das finde ich das blöder. Und was mich wirklich an diesen Beklagern des Demokratieverfalls so ärgert, ist, ja, immer dann ja, hat die Demokratie die größte Konjunktur, wenn sie nur weiß, was ihre Wahrheit, was ihr Kern ist. Das ist ja bei uns genauso. Der Schiri definiert, Sicherheit ist doch nicht Sicherheit des Bürgers mit irgendwelchen Zugriffen. Wer nichts zu verbergen hat, braucht sich auch nicht zu fürchten. Das ist die Doktrin jeder demokratischen Sicherheitspolitik. Aber was gibt denn immer wieder entgegen? So kannst du mit den Zahlenflächen nicht umgehen. Der Unterschied von Demokratie und Totalitarismus ist das gute Gewissen in der Form ja, von diesen Brüdern. Die Angabe, wozu sie, weil sie als Demokraten berechtigt und fähig sind, ja, das haben vielleicht diese schlechten Diktatoren, von denen sie sich so unangenehm unterscheiden möchten, nicht. Die Demokraten machen es überhaupt nichts aus, sich dazu zu bekennen, was im Namen der Demokratie alles kassiert werden muss, an Missverständnissen, die Leute übersehen haben.
Ein Termin, der regelmäßig stattfindet und von heute aus gesehen, das erste Mal in 14 Tagen, sprich am 17.05. Dann werde ich jetzt die Veranstaltung.
Etwas in die Welt zu setzen.